because our Jungs halt der Tag-Attack mit Gold.
Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison.
Und da ist gekommen dieser eine Moment.
Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
War das klar und deutlich?
Der Comunio Podcast.
So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 213 des offiziellen Comunio Podcasts. Und es kommt heute zu einer Weltpremiere, denn direkt neben meinem Arbeitszimmer wird gerade ein Rohr verlegt. Ja, oder auch mehrere. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau, aber ich hoffe, es geht auch so. Also mir wurde versichert, die großen Bohrungen und Sägungen oder auch wie man das in der Fachsprache nennt, ja, sind durch. Wir werden sehen. Ja. Solche Probleme gibt es natürlich in der Blütenstadt Leichlingen nicht. Da ist alles eine gemähte Wiese. Da gibt es, glaube ich, auch gar keine Häuser. Ja. Deswegen heißt es ja Blütenstadt. Da wird, wie in Dortmund, noch der Champions League Finaleinzug gefeiert. Und da traf es sich eigentlich auch ganz gut, dass der BVB offensichtlich spielfrei hatte am vergangenen Wochenende. Ja, also zumindest im Kopf. Ja, wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Man hätte es den Mainzern als Rache für den 34. Spieltag der letzten Saison heimzahlen können. Aber ja, das wäre schon anstrengend gewesen. Ja, also Sonntagnachmittag, dann war ja auch warm und so. Ne? Oder wie hat es Susi Zorc mal ausgedrückt?
Es hat was mit Mentalität zu tun und die ist scheiße bei uns.
Ja, also viele Freunde hat man sich mit diesem Auftritt außerhalb von Mainz nicht gemacht. Ich glaube, da müssen wir nicht lang drum rumreden. Und ich bin auch wirklich gespannt, was mein heutiger Experte dazu sagt. Und damit gehen Grüße raus an Tim Müller. Hallo Tim.
Ja, hallo Flo, hallo an alle. Ich war auch auf jeden Fall sauer. Zwar nicht am Sonntag, sondern Samstagabend, wo das Spiel war. Aber,
stimmt, ja.
Aber ja.
Der war ein klassischer Sonntagskick, weißt du?
Deswegen, das stimmt.
Ja, du hast natürlich recht. Ja.
Hätte ich auch wirklich mehr erwartet. Ich denke, da waren ja genug auf dem Feld, die nochmal dem Trainer hätten zeigen können, warum sie vielleicht im Champions League-Finale auch zumindest als Einwechselspieler in Frage kommen sollten. Aber war nicht so richtig.
Also nee.
Die erste Elf, die da sagen alle, okay, die erste Elf, die soll mal ruhig auch dann spielen, da brauchen wir nicht alle noch uns irgendwie reinkämpfen. Das muss nicht sein. Also dann Hauptsache, man ist dabei und kann eingewechselt werden, ist fit und verletzt sich nicht. Das war dann wohl die Einstellung. Fand ich auch ziemlich schlecht, muss ich einfach sagen. Ja. Und ja, mir emotional wäre es mir auch lieber gewesen, zahlt es den Mainzern ein bisschen heim und hilft den Kölnern, aber gut, die Kölner müssen sich auch selbst helfen.
Ja, das stimmt, ja, aber irgendwann bist du dann in der Situation, wo du denkst, das müsste nicht sein. Also ich kann mich gut dran erinnern, ich glaube, ich habe es im Laufe der bislang 212 Folgen durchaus das eine oder andere Mal erwähnt, als Werner das Double geholt hat, war ich beim letzten Heimspiel gegen Bayer Leverkusen im Stadion, als die Spieler, ich meine, das hat der BVB immerhin nicht gemacht, ja, aber die Werder-Spieler sind halt mit grün-orangenen Haaren aufgelaufen, die hatten sich also die Haare grün-orange gefärbt, die komplette Mannschaft, und haben sich dann von Bayer Leverkusen 2-6 abschießen lassen. Leverkusen gegen Stuttgart im Fernduell um die Champions League. Ja, also hätte Werder da einen Punkt geholt, wäre Stuttgart in die Champions League eingezogen. So ist Leverkusen am letzten Spieltag noch vorbeigegangen. Und ich kann dir sagen, ich war stinksauer. Ich wollte eigentlich bis zur Meisterfeier bleiben am nächsten Tag. Damals hat meine Oma noch da gelebt, in Bremerhaven wollte ich übernachten, dann zur Meisterfeier. Ich bin nach diesem Spiel nach Hause gefahren. Ich habe gesehen, wie Rudi hat ja damals die Schale übergeben an Frank Baumann, das habe ich ja noch angeguckt. Ich konnte mich da nicht so richtig, ich dachte, das kann nicht sein, Leute. Ey. Und vor allen Dingen, die hatten ja, ich glaube, 28 Spiele in Folge oder so nicht mehr verloren. Die hatten ja eine Wahnsinnsserie und dann ja, also noch wirklich mit Restalkohol aufgelaufen. Wäre nicht so schlimm gewesen, wenn es halt nicht auch noch für Leverkusen wirklich um was gegangen wäre. Und in dem Fall halt gegenüber Stuttgart fand ich das wirklich scheiße.
Ist auch ganz schön ärgerlich auf jeden Fall. Dortmund hat da ja auch schon Erfahrungen mit. Also in Düsseldorf ist man ja auch seit jeher sehr beliebt, weil man es und auch beim eigenen Anhang, weil man es damals nicht geschafft hat, Hoffenheim in die zweite Liga zu schießen, sondern dann für Düsseldorf abgestiegen ist, weil man zu Hause verloren hat.
Ja.
Das war, oder hat man verloren, unentschieden. In jedem Fall hat man nicht gewonnen.
Ja.
Das war genauso peinlich. Und das hier war eigentlich noch ein bisschen peinlicher.
Ja, blöd. Ja. Also, aber das ist dann eben, das ist auch dann, man muss es sagen, ist der Unterschied, auch eine Mentalitätsfrage. Die Bayern, ausgeschieden aus dem letzten Loch, aber die gewinnen dann so ein Spiel gegen Wolfsburg, ne? Das, da muss man eigentlich dann, wenn man ein größerer Club sein will, auch hin. Also, oder ich meine, du kannst ja dieses Spiel verlieren. Du willst ja, wir wollen jetzt auch nicht so tun. Mainz hat unter Henriksen kein einziges Heimspiel verloren. So.
Nein, die sind auf jeden Fall gut. Das war auch eine tolle Vorstellung.
Das ist nicht das Ding, aber die Art,
wenn du dem Stürmer den Ball direkt in die Beine spielst, das ist da vor allen Dingen da, sich in der Anfangsphase überrennen zu lassen.
Komplett einrollen zu lassen, ne? Komplett überrennen zu lassen, keinerlei Gegenwehr. Das ist halt das Ding. Es geht nicht darum, dass man da ein Spiel verliert, sondern die Art und Weise, ne?
Ja. Sehe ich ganz genauso, sehr ärgerlich. Tut mir auch leid für die Kölner. Auf der anderen Seite, diese Fanfreundschaft, die man seit der Meisterschaft hat, die war irgendwann sowieso mal nervig. Vielleicht wurde es mal Zeit, dass die jetzt aufgelöst wird.
Ja, ich glaube, da habt ihr euren Teil für getan,
dass
dem so kommt. Aber okay, FC hat ja noch seine Restchance und das ist natürlich auch ein zentraler Punkt, über den wir sprechen wollen heute, Tim, wenn wir auf das schauen, was wir mit euch vorhaben. Natürlich alle Partien des 34. Spieltags, die haben wir in der Analyse für euch. Wir haben sie diesmal, sind ja alle Samstag 15:30, also alle zeitgleich. Wir haben es ein bisschen von der Bedeutung her sortiert. Wir fangen an mit Europa und Abstiegskampf. Da sind ja viele Duelle, wo beides sozusagen zum Tragen kommt und dann bewegen wir uns gegen Ende, bewegen wir uns Richtung Ananas. Wobei man ja sagen muss, es gibt wirklich nur ein einziges Spiel, in dem es aber um so gar nichts geht. Und das sind auch die beiden Mannschaften, wo man das Gefühl hatte, bei denen ging es letzte Woche auch schon um nichts, nämlich Dortmund und Darmstadt. Ja, ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, dass Darmstadt gegen Hoffenheim einen Punkt holen kann. Du hast das sogar getippt, Tim. Letzte Woche, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ich habe gesagt, Darmstadt ist das hessische BVB. Ja, so haben die das Spiel angegangen gegen Hoffenheim. Die dürfen jetzt gegeneinander spielen. So, ansonsten geht es bei allen Spielen, selbst bei Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Da geht es zwar jetzt um nicht mehr die ganz dicken Dinger, aber Stuttgart kann auch Vizemeister werden. Und vielleicht stellen wir das auch einmal ein bisschen vorweg, was sind noch so die Entscheidungen, die ausstehen am kommenden Wochenende. Vizemeisterschaft könnte man jetzt sagen, ob man Zweiter oder Dritter wird, das ist doch egal. Es geht halt um die, wer spielt im Supercup. Und ich glaube, dass das für den VfB Stuttgart schon eine richtig, richtig coole Sache wäre, nach der Saison dann auch im Supercup anzutreten. Gesetzt dem Fall, Leverkusen schafft es Kaiserslautern zu. Also das wollen wir natürlich nicht so tun, als wäre das Pokalfinale schon gespielt. Aber ich würde schon sagen, leicht favorisiert geht Leverkusen rein in dieses Spiel, oder?
Ganz leicht.
Ganz, ja, genau. Und dann wäre eben Stuttgart mit Platz 2 im Supercup dabei. Oder aber Stand jetzt wären es eben die Bayern, die waren es aber, glaube ich, seit irgendwie 2012 jedes Jahr. Ob das jetzt für die eine Motivation ist, das stelle ich mal dahin. Heißt auch für die Stuttgarter kleiner Vorteil, wenn man Supercup spielt, man spielt die erste Pokalrunde später. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man dann ausscheidet in der ersten Runde, weil das hat man dann häufig, dass gerade die Zweitligisten sind schon zwei Wochen vorher angefangen. Ich weiß nicht, wie es in der dritten Liga ist, aber es ist traditionell für die Bundesligisten das erste Pflichtspiel. Und jetzt war es ja zuletzt immer so, dass der Supercup am selben Tag ist wie der DFB-Pokal, die erste Runde, dann eben am Abend und die Teams dann später einsteigen. Was passieren muss, damit Stuttgart Zweiter wird, sie müssen gewinnen und Bayern verlieren, ist ganz einfach. So. Und die weiteren Entscheidungen, die wir haben, ich gehe das gerade mal durch, die wichtigen, weil dann haben wir es vorweg einmal gestellt. Also es geht den Kampf um Platz 6, den haben die Frankfurter immer noch nicht sicher, ja, weil sie einfach überhaupt nicht mehr gewinnen. Jetzt ist Hoffenheim dran und durch dieses 6:0, ja, eigentlich war es total unrealistisch, nachdem Freiburg nur unentschieden gespielt hat gegen Heidenheim, hat man schon gesagt, okay, Frankfurt ist sicher Sechster, jetzt hat Hoffenheim 6 Tore aufgeholt, sind jetzt 3 Punkte hinten und 3 Tore hinten. Heißt das, Frankfurt verliert gegen Leipzig, dann hat Hoffenheim mit einem Sieg gegen die Bayern, muss man erstmal schaffen, aber zu Hause eine realistische Chance, noch auf Platz 6 zu kommen. Platz 7, Hoffenheim, Freiburg oder Frankfurt, das sind die Kandidaten für Platz 7 und Platz 8, der ja dann Conference League Playoff Platz ist, sollte Leverkusen den DFB-Pokal gewinnen. Da haben neben den zuvor genannten, also Hoffenheim ist mindestens 8. Die haben das schon sicher, Freiburg noch nicht. Sollte Freiburg verlieren, dann geht die Tür auf für Heidenheim, Augsburg und Werder Bremen. Also das sind die Szenarien um Europa. Und dann haben wir natürlich Kampf um Klassenerhalt, wo Bochum ja sich auch bedanken wird beim BVB. Denn ein Punkt hätte gereicht, dass die Bochumer den Klassenerhalt feiern können. Ist nicht so gekommen. Also Bochum hat wirklich, oder die Gefahr ist da, dass sie noch auf dem Relegationsplatz abrutschen. Dasselbe gilt natürlich für die Mainzer, die in Wolfsburg spielen. Bochum spielt ja in Bremen. Union durch die Niederlage im direkten Duell jetzt das einzige Team, was der FC noch schlucken kann. Das also auch noch
Punkt
direkt.
Punkt hat aber nicht gereicht, ne?
Also wenn Punkt Mainz hat nicht gereicht, sicher?
Unentschieden hätte Mainz auch 30, also dann wären sie ja auch von Union und Mainz.
Ja, du hast natürlich recht.
Aber
ja.
Dortmund hätte gewinnen müssen, aber Dortmund das kann man ja auch müssen. Vielleicht mal erwarten.
Ja, aber nee, aber das, da tue ich ihn dann Unrecht, da hast du natürlich recht, danke. Dass du das nochmal korrigiert hast und ja, dann haben wir den FC unten drin, der muss gewinnen, Union muss verlieren und dann muss man noch 4 Tore aufholen, so in diesen 2 Partien, also entweder beide Spiele mit 2 Toren Unterschied oder FC mit 3. Wenn der FC mit 3 Toren Unterschied gewinnt und Union verliert, springt der FC noch auf den Relegationsplatz. So viel vielleicht zu den Konstellationen vorweg, dann haben wir das einmal aufgedröselt für euch. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir dann rein in den Spieltag, der, wie gesagt, Samstag 15:30 beginnt. Alle 9 Spiele, ihr wisst, alle Startaufstellungen, also da gibt es dann auch kein Taktieren. Also Live-Einwechslungen bringen euch an diesem Spieltag nicht weiter. Und wir starten direkt in Bremen mit einer der Partien, wo es oben und unten um was geht. Oben ist ein bisschen, hart ausgedrückt. Es geht um Platz 8, aber der wäre natürlich, würde mich interessieren, ob es einen Platzsturm gäbe in Bremen, sollte man 8. werden. Ja, weil es ist natürlich de facto mit dem Abpfiff noch kein internationaler Platz, aber ich glaube, vom Gefühl her hätte man schon gesagt, so, wir fahren nach Europa. Ja. Schauen wir mal auf die Fakten zur Partie. Werner, 4 Spiele in Folge ungeschlagen, 2 Siege, zuletzt aber 2 Remis, die tun weh. Ja, also gerade das Unentschieden gegen Gladbach, klar, kann man auf die Tabelle gucken. Aber solche Spiele hat wahrscheinlich jede Mannschaft. Was alle 4 Partien gemeinsam hatten, war nicht nur, dass Werder nicht verloren hat, auch jeweils mit derselben Anfangsformation hat Ole Werner spielen lassen. Dann treffen in diesem Duell die Flankengötter der Liga aufeinander. Das sind die beiden Teams, die am häufigsten nach Flanke aus dem Spiel heraus trafen in dieser Saison. Also Werder und Bochum. Und die Bremer, da sah es zuletzt immer sehr gut aus gegen Bochum. Seit 7 Bundesliga-Partien gegen den VfL ungeschlagen. 5 Siege, 2 Remis. Den letzten Bochumer Sieg gegen Werder, den gab es im Februar 2008 damals in Bremen. Allerdings ein 2:1. Für die Bochumer. Schauen wir aufs Personal. Bei Werder, Njinma und Pieper, das war zu erwarten, dass sie in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Es ist leider so gekommen. Klar, Naby Keita weiterhin suspendiert. Und ich glaube auch, ich meine, man war in Leipzig eigentlich dran zu gewinnen und ich glaube auch, es war selten so leicht, in Leipzig zu gewinnen. Also
ja, ich habe es auch gesehen. Ich habe auch, also ich würde nachher, wenn es um Leipzig geht, das auch nochmal erwähnen, aber man hat halt schon gemerkt, dass das eine andere Mannschaft ist.
Ja.
Da so die Leistungsträger fehlen. Das war tatsächlich, und dazu, dass es auch um nicht mehr wirklich was ging.
Beides, ja, die Kombi.
Ja. Gute Möglichkeit.
Ja, das hat man verpasst. Hat hinten raus noch dicke Chancen gehabt. Also Jens Stay, den Kopfball muss er reinmachen, der geht mir seitdem, also diese Szene geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ja, in der Nachspielzeit. Vor allen Dingen das Spannende, ich habe das bei der Arbeit geschaut, da sind ja verschiedene Monitore, wo dann die ganzen Spiele laufen, und das war wirklich, diese Chance von Stay war etwa 5 Sekunden, nachdem Damien Downs das 3-2 für den FC gemacht hat. Das wäre unfassbar gewesen, wenn dann diese Szene auch noch reingegangen wäre. Ja, aber leider nicht.
Wärst du vor Jubel nicht mehr.
Das war auf jeden Fall, es war sowieso, es war natürlich ein krasser Spieltag, und das wäre wirklich der Kirsche gewesen, ja, auf der Torte. Aber okay, man hat eine durchaus realistische Chance auf Platz 8. Problem ist, es kann nicht beides passieren. Also entweder der FC oder Werder oder beide, ne, das ist auch realistisch, wenn zum Beispiel Freiburg gegen Union unentschieden ausgeht, dann schauen beide in die Röhre, aber es kann nur das eine oder das andere passieren, also der FC noch auf 16 springen oder Werder auf 8, beides ist nicht möglich. Die Chance für die Bremer, die werden sich sagen, okay, wir müssen gewinnen, und dann Union schlägt Freiburg, ist ein 50-50 Spiel. Ja, ich glaube, damit muss man schon reingehen. Man muss natürlich vor allen Dingen Heidenheim auch im Auge behalten. Die haben um ein Tor die bessere Tordifferenz im Vergleich zu Werder und spielen zu Hause gegen den FC. So.
Vor allen Dingen im Abstiegskampf, also für Freiburg ist es ja auch eine sehr realistische Aussicht, wieder auf 7 zu springen, wenn man selber gewinnt, dadurch, durch Hoffenheim gegen Bayern.
Ja.
Also
ja, gut, aber die Freiburger müssen seit Wochen eigentlich nur ihre Spiele gewinnen. Also die könnten locker auf Platz 6 stehen mit diesem Restprogramm, was sie hatten. Drauf. Und die gewinnen einfach nichts mehr. Also von daher, ich wollte es nur mal ausdrücken, Werder und Köln sind schicksalsmäßig eng miteinander verwoben, weil sie abhängig sind von dem Spiel bei Union Berlin. Wenn wir jetzt bei Bremen auf die Aufstellung, wir haben gerade schon gehört, 4-mal in Serie dieselbe Startelf, ich glaube, wir machen 5 draus. Einzige, was ich mir vorstellen könnte, Jens Stay, der wie gesagt das dicke Ding hatte, nach Einwechslung hat mir gut gefallen, nachdem es so in der zweiten Hälfte ein bisschen dahin ging für Werder. Also du hast dann halt schon gemerkt, dann kam Šeško rein zur Pause, da war wesentlich mehr Zug dann bei Leipzig drin. Mit Stay hat man das Ganze wieder ausbalanciert bekommen und wieder in die andere Richtung rübergetragen. Also eventuell Stay für Bittencourt, aber eigentlich glaube ich da nicht dran. Auf Bochumer Seite, Felix Passlack fehlt, ein Spielsperre nur. Das ist eigentlich immer so das Zeichen, dass das DFB-Sportgericht sagt, ja, eigentlich diese rote Karte, stehen wir auch nicht so 100% dahinter. Und ich habe es mir eben nochmal angeschaut. Ich hatte die Sonntagsspiele nicht gesehen, außer halt das BVB-Spiel, was ja offensichtlich Samstagabend schon war. Aber ich hatte es nicht gesehen, und ich bin da auch eher beim DFB-Sportgericht. Also warum es da die rote Karte gibt, verstehe ich nicht. Dass dieses klassische erhält als letzter Mann, ja. Aber der Ball ist halt super weit weg in der Szene. Und ich sag mal so, für mich sieht es so aus, als hätte Riemann den Ball. Ob er da zu Fall kommt oder nicht. Und ich glaube halt, der lässt sich halt auch fallen, weil er sieht, er kommt nicht mehr an den Ball.
Ich habe die Szene jetzt auch nicht mehr vor Augen, aber ich glaube dir das mal.
Ja, nee, er ist halt ein langer Ball. Teller ist dann durch, und dann zieht ihn Passlack so ein bisschen, aber Teller hat nie Kontrolle über diesen Ball. Und wie gesagt, Riemann ist auch da, nimmt den Ball auf. Ich finde das mega schwer, da zu sagen, was passiert denn, wenn der nicht gehalten wird, aber dass das jetzt eine klare Torchance sofort ist. Aber wie gesagt, das war ein scharfer Ball, der ist auch nicht flach am Boden, wo du sagst, ja, der muss den nicht kontrollieren und so. Der muss den erstmal ich finde, für mich ist das eher keine rote Karte. Und wie gesagt, er hat ein Spielsperre bekommen, das normalerweise, wenn die Spielfortsetzung nicht im Tor ist, ist eine Notbremse 2 Spielesperre. Von daher glaube ich, dass auch das DFB-Sportgericht da eher diese Meinung hat. Esser, Quarteng und Tolber, das sind die weiteren Bochumer Ausfälle, die sind verletzt. Förster ist krank, aber auch er war jetzt zuletzt kein Kandidat für die erste Elf. Wir haben es schon angesprochen, dadurch, dass Dortmund verloren hat in Mainz, Bochum jetzt auch wirklich nochmal mit einem bangen Blick zurück. War eigentlich schon so gut wie gerettet nach diesem Sieg bei Union Berlin. Jetzt könnte es doch nochmal kribbelig werden, gerade weil man halt von allen Teams da unten die schlechteste Tordifferenz hat. Da hat ein 0-5 gegen Leverkusen nicht geholfen. Ja, das muss man einfach auch mal so sagen. Bochum steht im Moment bei minus 29, Union bei minus 26. 3 Punkte dahinter heißt natürlich Union auf jeden Fall, wenn die beiden Teams punktgleich sind mit der besseren Tordifferenz gegenüber Bochum. Personell die Frage vor allen Dingen, wer ersetzt Paslak? Ich denke, dass es Oermann machen wird auf der rechten Seite. Asano durfte mal wieder beginnen gegen Leverkusen, natürlich extrem undankbar, wenn es dann so früh eine rote Karte gibt. Broschinski wäre der andere Kandidat für die Rechtsaußenposition, halte ich beides für möglich, sonst steht das Team. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen auf Bremer Seite. Marvin Ducksch für 11,61 Millionen ist natürlich teuer, aber falls er aus irgendeinem Grund bei euch, er ist ja auch so ein bisschen Wellental auf dem Transfermarkt ist, würde ich auf jeden Fall zugreifen. Ich glaube, er macht ein gutes Spiel. Ich habe auch das Gefühl, dass die Bremer schon in diese Partie gehen und sagen, so, wir müssen gewinnen und am besten mit 2-3 Toren Vorsprung. So, das wird so ein bisschen diese, so ein Europapokal-Feeling sein. Ob das dann gelingt oder nicht, ist eine andere Frage, aber dass man da jetzt irgendwie groß abwarten spielt und sich darauf verlässt, dass ein knapper Sieg reicht, weil der FC in Heidenheim was holt, weiß ich nicht, ob du das als Werder machst. Der zweite Bremer, den ich hier auf dem Zettel habe, ist Leonardo Bittencourt. Bisschen unsicher, dass er spielt, aber dafür kennen wir ja die Aufstellung zuvor und ihr müsst halt nur 2,04 für ihn hinlegen. Und ich glaube, dass wenn er auf dem Feld schickt gegen Bochum zu Hause, könnte eine gute Möglichkeit sein, mit Bittencourt Punkte einzufahren. Ich wäre aber auch nicht bang, Bochum mal einzusetzen, weil natürlich, die wollen auch punkten. Auf der anderen Seite gehen die natürlich anders in diese Partie. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bochumer jetzt überfallartig da versuchen, Werder unter Druck zu setzen, weil die Ausgangslage natürlich so ist. Ein Unentschieden reicht auf jeden Fall. Also wenn Bochum unentschieden spielt, halten sie die Klasse. So, und ich könnte mir schon vorstellen, dass das zu einer etwas vorsichtigeren Haltung führt. Bei den Bochumern trotzdem Stöger mit 9,04 Millionen ist auch einer der teureren, kommt er vermutlich nicht ran. Im Moment. Aber ich wollte es nur mal gesagt haben, wer vielleicht eher zu haben ist, nachdem er zuletzt ein enttäuschendes Spiel hatte gegen Leverkusen, aber immerhin einen Punkt gemacht. Das muss man beim 0-5 schon fast positiv hervorheben, ist Maximilian Wittek, 2,8 Millionen links außen. Damit ist er der Gegenspieler von Mitchell Weiser. Und Weiser gut nach vorne und seine Schwächen liegen hinten. Ich könnte mir vorstellen, dass Wittek da eventuell die eine oder andere Möglichkeit bekommt, in Weisers Rücken zu wirken. Deswegen 2,8 Millionen würde ich machen. Und ich glaube dran, dass Werder hier als letztes Heimspiel befreit ausspielt und ein gutes Spiel macht. Ich fand auch, das Spiel in Leipzig haben sie eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Ja. Und ich tippe hier auf einen 4-1-Heimsieg.
Stark. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Bochum ist so eine Mannschaft, die im Abstiegskampf dann auch da ist, wenn es wirklich drauf ankommt. Und ich glaube, sie holen diesen einen Punkt, den sie noch brauchen, um es ganz sicher zu machen. Und das Spiel endet 1-1.
Okay. Nächste Partie und wir bleiben im Keller. Der VfL Wolfsburg empfängt die bärenstarken Mainzer. Die Mainzer mittlerweile seit 8 Partien ungeschlagen. Nur Leverkusen und Leipzig haben da längere Serien aktuell aufzuweisen. Und die Hälfte ihrer 32 Punkte in dieser Saison holten die Mainzer aus den letzten 8 Spielen. Also das ist schon wirklich eine krasse Bilanz. Aber zuletzt Wolfsburg immer gut ausgesehen gegen Mainzer. 4 Bundesligaspielen ungeschlagen, 3 Siege, 1 Remis. Und auch 4 der letzten 5 Heimspiele gegen die 05er haben die Wolfsburger gewonnen und das jeweils immer deutlich. 2-mal gab es ein 3-0, einmal ein 4-0, einmal sogar ein 5-0. Dann darfst du uns mal auf Stand bringen, was müssen wir wissen in dieser Partie, wo es für Wolfsburg um wirklich gar nichts mehr geht. Also theoretisch könnten sie noch ein paar Plätze aufrücken oder sie könnten auch noch einen Platz verlieren, aber ich glaube, das wird sie nicht so wirklich motivieren und die Mainzer im Moment 2 Punkte vor Union Berlin. Also sollte Union gewinnen, braucht Mainz ein Remis, weil sie das deutlich bessere Torverhältnis haben. So zur Ausgangslage.
Ja, sagen wir zunächst mal personell. Fehlen bei Wolfsburg Gerhard, Metscher, Swanberg, Franks und Pecinovic, der sich nach Einwechslung gegen die Bayern verletzt hat, wo er gerade mal einen Einsatz bekommen hat. Auch ärgerlich auf jeden Fall für den Jungen. Ja, es geht um nichts mehr für Wolfsburg jetzt. Für Hasenhüttl geht es sicher darum, dass die Mannschaft noch einmal eine vernünftige Leistung zeigt, nachdem das schon sehr ärgerlich war, wie man sich BVB-like in der Anfangsphase von den Bayern hat so komplett überlaufen lassen. Da hat man dann auch schnell umgestellt, da war es aber dann quasi schon verloren. Also danach sah das Spiel dann ordentlich aus von Wolfsburg, nachdem die erste halbe Stunde vorbei war. Aber nach vorne ging dann auch so gut wie nichts mehr. Da war das Spiel dann eigentlich schon vorbei. Man kann dann jetzt davon ausgehen, dass es ein paar Umstellungen geben wird, denn unzufrieden war Hasenhüttl offensichtlich. Er hat ja da auch schon zwei Wechsel zur Pause vorgenommen. Wimmer und Jens mussten raus. Das spricht jetzt erstmal dafür, dass die jetzt nicht unbedingt direkt wieder in der Startelf stehen. Im letzten Spiel Cesiger und Kaminski, die beide reingekommen sind, würde ich daher schon eher in der Startelf sehen diesmal. Die waren zwar jetzt auch haben nicht die Sterne vom Himmel gespielt nach Einwechslung, aber eine Chance von der Startelf zu bekommen, jetzt nochmal im letzten Spiel, könnte ich mir gut vorstellen. Da offensiv generell wenig zusammenlief, ist es nicht ausgeschlossen, dass auch Czerny, Thiago Tomás oder Behrens mal eine Chance von Beginn an jetzt nochmal bekommen zum Abschluss, weil die anderen alle nicht besonders gut ausgesehen haben. Aber das ist jetzt schwer vorherzusagen, wer da auf Wolfsburger Seite in diesem letzten Spiel dann nochmal eine Chance bekommt. Bei Mainz ist das alles schon ein bisschen klarer. Da fehlt nur Leitsch und Onisivo ist noch fraglich mit Fingerbruch, hat gegen Dortmund nicht spielen können. Ob er jetzt sicher ausfällt gegen Wolfsburg, habe ich noch nicht gesehen. Muss man mal abwarten, ob da noch eine Rückkehr möglich ist. Ja, Vorstellung gegen den BVB war schon überragend. Also auch natürlich, BVB hat sich nicht allzu stark gewehrt, aber das war wirklich, wirklich gut von Mainz, muss man sagen. Von Anfang an sehr dominant, großer Wille zu spüren, die Klasse zu halten. Und ja, Bo Henriksen, manchmal wirkt das ein bisschen skurril, wie er immer schon vor dem Spiel jubelt, aber der scheint auch einiges drauf zu haben und eine Mannschaft auch heiß machen zu können. War eine gute Trainerentscheidung, ihn zu holen. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Mannschaft sind, die vielleicht im nächsten Jahr dann einen deutlichen Sprung nach vorne macht.
Und du kannst dir das vorstellen. Ich kann mir das nicht so vorstellen.
Ja, gut, da würde man anders sagen. Ich könnte mir die Mainzer jetzt mit Henriksen, kommt natürlich darauf an, was personell auch passiert im Sommer, aber wer da geht, wer da kommt. Aber mit dem Trainer halte ich die durchaus für einen Kandidat, um auch mal wieder an der oberen Tabellenhälfte anzuklopfen. Aus meiner Sicht. Du glaubst das nicht?
Ich glaube das nicht, weil ein ganz wichtiger Schlüssel dieser Mainzer Mannschaft ist Nadim Amiri und ich sehe nicht, wie er nächstes Jahr in Mainz spielt.
Ja, so. Ja, es kann definitiv passieren, dass das dann nichts wird. Bei den anderen sind ja auch noch mehr interessante Spieler. Ich finde auch immer, je mehr ich ihn sehe, Brian Gruder müsste eigentlich auch einer sein, wo größere Vereine, wo ich auch denke, ach du, aus BVB-Sicht wäre das auch keine schlechte Idee, da mal ranzugehen.
Ja.
Ein toller Spieler. Also mal schauen, was da passiert. Aber wie gesagt, Henriksen macht Mut, dass da im nächsten Jahr vielleicht es nicht so schlimm aussieht wie in dieser Saison. Ich glaube dann, an der Startelf gibt's eigentlich nicht zu viel zu verändern, wenn man so eine gute Leistung gebracht hat. Mvene ist jetzt zurück nach abgesessener Sperre, wird aber dann auch mit großer Wahrscheinlichkeit zunächst auf der Bank sitzen. Er wäre dann der Ersten für Widmer eine Alternative, aber ich denke, die gleiche Startelf werden wir sehen, wenn sich jetzt nicht noch auf den letzten Drücker jemand verletzt. Zu empfehlen, ja, auf Wolfsburger Seite würde ich sagen, für 480.000 wäre ein Kaminski jetzt nochmal ein Versuch wert am letzten Spieltag, ist eine günstige Option. Vielleicht auch Czerny, kostet 1,17. Dass da jemand von reinrückt, ist schon sehr wahrscheinlich in dieser zuletzt schwachen Offensive. Auf Mainzer Seite ist Hansche Olsen so langsam in der Vorverletzungsform, also wieder da, wo er in der letzten Rückrunde schon war. Das war ziemlich gut. Der ist jetzt für 2-4 zu haben, könnte nochmal alles wegverteidigen im letzten Spiel. Und ja, Lee, überragende Vorstellung. 7,9 Millionen, falls er denn noch zu haben ist bei euch. Das ist jemand, der für mich auch am letzten Spieltag nochmal den Unterschied ausmachen kann. Das ist ja, ein guter Spieler. Tut ein bisschen weh. Aber ich glaube auch, die Mainzer legen auch in diesem letzten Spiel nochmal einen drauf, machen alles aus eigener Kraft klar und gewinnen 3-1 in Wolfsburg.
Ja, ich glaube es auch, sie machen es aus eigener Kraft klar, aber dazu reicht ja ein 1-1. Ja. Und Mainz hat ja noch überhaupt nicht auswärts gewonnen in dieser Saison. Ich glaube also, damit bleibt es dann.
Ja, das
wird
eigentlich Zeit. Also ein Auswärtssieg, den haben sie jetzt. Das.
Gut, und jetzt kommen wir zu einem Spiel, ja, ich bin gespannt. Ich bin echt neugierig, wie dieses Spiel ablaufen wird. Der 1. FC Heidenheim empfängt den 1. FC Köln. Die Heidenheimer sind am letzten Spieltag in Freiburg mal wieder nach einem Rückstand zurückgekommen. 11 Mal bereits in dieser Saison hat Heidenheim nach Rückstand noch gepunktet. Das schaffte kein anderes Team häufiger. Auch das ein Grund, vor der Leistung des Aufsteigers den Hut zu ziehen, aber es gibt natürlich noch viele andere. Also ich glaube, unabhängig davon, ob es jetzt noch reicht für Platz 8 oder nicht, bei den Heidenheimern ist das wirklich ein toller Auftritt im ersten Bundesliga-Jahr. Das also kann man gar nicht anders sagen. Aber auch die Kölner kann man jetzt nicht sagen, dass das eine großartige Saison ist. Das würde ich nicht sagen. Aber zumindest die Moral dieser Mannschaft ist intakt. Wir erinnern uns, am 28. Spieltag gegen Bochum war man praktisch schon weg. Zwei späte Tore, gewinnt das Ding 2-1. Gegen Union war es ähnlich. Zwei ganz späte Tore und man ist wieder da. Und ja, auch in Mainz, das Tor zum 1-1 fiel in der 5. Minute der Nachspielzeit. Also hinten raus kommt der FC nochmal. Und dann kann man zumindest sagen, Timo Schulz, ja, der hat als Trainer gegen keinen anderen Verein so oft gewonnen wie gegen Heidenheim. 4 von 6 Duellen, die er bis jetzt natürlich alle mit St. Pauli gegen Heidenheim absolviert hat, hat er für sich entscheiden können. Also vielleicht so vom Feeling her hat er ein gutes Gefühl, würde Andi Möller sagen, wenn er in diese Partie geht. Wir schauen aufs Personal bei den Heidenhamern, Busch, Keller, Kenai und Schmidt, also der Trainer, nicht mit dabei. Eine unaufschiebbare Sprunggelenks-OP. Ich frage mich, was das ist. Vielleicht ist er aber auch Kassenpatient. Und da haben sie gesagt, ja, entweder jetzt oder halt dann kommen sie nächstes Jahr im März oder so. Ja, auf jeden Fall, also der Cheftrainer der Heidenheimer wird am Samstag nicht auf der Bank sein. Weiß nicht, ob das so einen großen Unterschied macht. Klar ist auf jeden Fall, dass die Heidenheimer von den Verfolgern die beste Chance auf Europa haben. Ja, das werden sie auch intern so sehen. Also Freiburg muss in Union verlieren, bei Union verlieren. Wenn Heidenheim dann gewinnt, dann muss erstmal Augsburg, die können wir eigentlich geistig schon fast rausnehmen aus diesem Kampf, weil die spielen in Leverkusen, die müssten also gewinnen in Leverkusen, was 50 Mal vorher niemand geschafft hat, müsste Augsburg, die in schlechter Form sind, jetzt schaffen. Okay. Und dann ist halt Bremen gegen Bochum, können die höher gewinnen als Heidenheim gegen Köln. Das ist die Ausgangslage. Also ich glaube, aus Heidenheimer Sicht spekuliert man schon sehr auf den 8. Platz. Also alles andere fände ich auch komisch. In Freiburg hat man sogar gepunktet, obwohl Kleindienst ja gesperrt war. Der kehrt jetzt zurück. Maloney konnte zumindest wieder eingewechselt werden. Ich glaube, jetzt dürfte er auch bereit sein für die Startelf. Das sind die beiden, die reinrücken. Teuerkauf auf jeden Fall. Der muss für Maloney weichen. Und dann ist die Frage, Sesser oder Pieringer. Wer muss für Kleindienst auf die Bank? Ich tippe auf Pieringer. Aber es könnte auch andersrum kommen. Sonst alles beim Alten. Ja? Bei den Heidenheimern. Schauen wir auf die Kölner Seite, da fehlen zwei Spieler gelb gesperrt, Schmitz und Husin Basic sind beide nicht dabei, Selke Kilian verletzt und Diehl suspendiert, nachdem er nicht nominiert war für den Kader, hat er dann auch die Zeit während der FC gegen Union, also um den Klassenerhalt gekämpft hat, anders genutzt als ins Stadion zu gehen, hat das noch auf Social Media gepostet. Weiß nicht, ist das der clevere Weg, Tim, der neuen Generation?
Definitiv nicht.
Definitiv nicht. Ich habe auch so ein Gefühl, an dem Mindset muss sich was ändern, sonst wird es auch in Stuttgart nicht so leicht werden für Justin Diehl.
Nee, also das, ja. Wer dann schon so dahin geht, das spricht ja erstmal dafür, dass man sich vielleicht zu sicher ist, dass man das Talent hat und es läuft, aber da gehört immer mehr dazu.
Ja.
Also bin auch gespannt, wie er dann da in Stuttgart sich präsentiert.
Ja, ist also auch nicht nur nicht im Kader fürs Wochenende, was schon klar ist, sondern er trainiert auch die ganze Woche nicht mit dem Team. Ja, Justin Diehl, also keine glückliche Verbindung zwischen Diehl und dem FC. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Jetzt. Also zumindest nicht im ersten Durchgang. Ja? Vielleicht taucht er in 5, 6 Jahren hier nochmal auf, wer weiß das, aber ja. Finkgräfe, Sprunggelenksprobleme, ist angeschlagen und Waldschmidt hat Wadenprobleme. Bei Waldschmidt geht der Kicker schon davon aus, dass es nicht reichen wird. Bei Finkgräfe glauben wir erstmal dran, dass sie ihn fit bekommen zum Wochenende. Wäre natürlich wichtig für den FC, gerade weil Schmitz eben auch auf der anderen Seite fehlt und ich habe es eingangs schon angesprochen, der FC ist im Tod nochmal von der Schippe gesprungen und ja, du hast das Thema Fanfreundschaft mit dem BVB schon angesprochen, ich glaube von Kölner Seite, also ich habe viele wütende Kölner gehört in Richtung Dortmund, ja, obwohl natürlich auch klar ist, man muss sich an die eigene Nase packen und natürlich schaut man trotzdem im Schlusssport auf die anderen Partien so, und dann ist es trotzdem nicht schön, wenn eine Mannschaft sich so hängen lässt. Die Kölner haben personell ein paar Fragezeichen. Erstmal natürlich durch die beiden Sperren. Thielmann oder Carsten sind. Das sind die Alternativen für Schmitz. Thielmann, überraschend für mich, dass er draußen gesessen hat gegen Union. Könnte jetzt eben als Rechtsverteidiger dann wieder zum Zug kommen. Heinz oder Paccarada, das sind die Optionen für Finkgräfe. Köln ist es ja auch eine schwierige Situation, weil sicher kann man nur sein bei einem Freiburger Sieg mit einem Tor, dann muss man mit 3 Toren Unterschied gewinnen in Heidenheim. Also gewisse, ob das jetzt Dominik Heinz ist oder ob das dann nicht eher für Paccarada spricht, dann ist aber die Frage, okay, aber gewinnen müssen wir das Spiel schon. Also ja, wenn wir dann 4 hinten kriegen, wird es auch schwierig. Also es ist wirklich, es ist ein Balanceakt, den Timo Schulz da schaffen muss. Für Husin Basic, Christensen oder Ljubicic. Ich würde fast auf Christensen setzen, Ljubicic zuletzt nicht so die Rolle gespielt. Und dann ist die Frage, kann Uth von Beginn an spielen? Also dieser Spieler ist der beste Offensivspieler, den der FC hat im Moment. Da müssen wir nicht drum rumreden. Verändert das Spiel, wenn er auf dem Platz steht? Wie bringt Schulz ihn am besten zum Einsatz?
Ich glaube, angedeutet hat er ja schon.
Er hat, genau.
Gerne machen will, weil ja. Das ist ja dann wie das Champions-League-Finale oder wie für die Bayern letztens. Da musst du dann Musiala, der schon längst nicht mehr kann, der muss dann in den Spielen ran. Genauso muss
Sané,
man dann jetzt eigentlich es probieren.
Beide, mit Uth, Ja, ich bin gespannt. Auf der anderen Seite heißt es natürlich nur, wenn du das wirklich schaffen solltest am letzten Spieltag, ist die Saison nicht zu Ende. Also das ist halt der Unterschied. Ne? Dann gibt's die.
Dann brauchst du den Uth eigentlich auch noch zweimal.
Für die Relegationsspiele. Ja, das ist das Ding. Und Düsseldorf wird nicht einfach für den FC. Also schwierige Frage. Ja, also wenn Uth von Beginn an spielt, dann für Waldschmidt, der ja sowieso wahrscheinlich nicht fit ist. Sonst könnten da auch beispielsweise Meiner oder ein Tigges reinrücken für Waldschmidt. Die könnten auch unabhängig davon in die Startelf kommen. Ich glaube, Adamian, ich glaube, Tigges spielt vorne. Also der hat schon mehr Präsenz und du brauchst ja irgendwie da Tore. Damien Downs, 2. Mal, dass er ein wichtiges Joker-Tor gemacht hat, gegen Gladbach auch schon. Ich glaube aber, er bleibt Joker. Wenn wir zu meinen Spielerempfehlungen kommen, bei Heidenheim, ja, die üblichen Verdächtigen. Die großen drei mit Kleindienst, Beste, Dingschi, das kann man schon ganz gut machen. Auf Kölner Seite finde ich vor allen Dingen den Tiginator für 1,64 Millionen interessant, Marc Uth für 2,27 auch. So, das wären die, worauf ich setze. Und jetzt kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, der FC gewinnt das, 3-1.
Ich würde es mir wünschen. Ich bin auch in der Konstellation ganz klar für den FC, auch weil ich auch eher mich zu der Fraktion zähle, die sagt, die kultigen Unioner gingen mir eher ein bisschen auf die Nerven. Also denen würde ich das eher gönnen, abzusteigen. Nehmt es mir nicht übel, Union-Fans, aber ja, ich würde dem FC es gönnen. Ich befürchte aber, Heidenheim zu Hause wird es nicht zulassen, sondern wird das souveräner spielen als so manch anderer Verein. In der Situation und wird 1-1 spielen. Ja. Also es reicht nicht, auch da nicht für Europa, aber es reicht für beide nicht zu irgendwas.
Dann. Okay, gut. Dann kommen wir jetzt zu diesem Spiel, wovon abhängt, ob die ganzen Verfolger um Platz 8 noch eine Chance haben und ob der FC überhaupt eine Chance hat. Union Berlin empfängt den Sportclub Freiburg. Union seit 7 Bundesligaspielen sieglos, 2 Remis, 5 Niederlagen. Das ist die längste Sieglos-Serie aller Teams. Haben auch die letzten 3 Heimspiele alle verloren. In den letzten 2 Heimspielen 9 Gegentore hingenommen. Also das sind alles Sachen, die machen Freiburg Mut und auch den anderen Teams im Keller. Die Freiburger zudem auswärts seit 4 Partien ungeschlagen. 3 Siege, 1 Remis und seit 3 Auswärtspartien ohne Gegentor. 4-mal in Folge auswärts zu 0. Das hat Freiburg in der Bundesliga-Historie noch nie geschafft. Also Christian Streich könnte sich mit einem Clubrekord verabschieden, wenn denn die Null steht. Wobei die alte Försterei für Streich kein gutes Pflaster ist, denn dort hat er noch nie gewonnen. 2 Remis, 3 Niederlagen sind da in Bundesliga und zweiter Bundesliga zusammengekommen. Tim, du darfst uns mal erklären, was müssen wir wissen vor diesem für beide Teams extrem wichtigen Spiel?
Ja, die Unioner müssen auf Khedira verzichten. 5. Gelbe gesehen vor diesem wichtigen Spiel. Sieht erstmal düster aus. Du hast es schon gesagt. Also es ist 7 Spiele sieglos, auch zu Hause, wo sie immer eine Macht waren, jetzt 3-mal verloren. Ein Gegner, der sich Platz 7 zurückholen möchte. Überhaupt nicht in Form, die Unioner. Also ich persönlich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es, wenn der FC in Heidenheim gewinnen sollte, dann, dass diese Sensation möglich ist. Die Unioner machen mir im Moment jetzt nicht den Eindruck, dass sie da die Wende schaffen konnten. Sie haben, ne, selbst nach dem guten Start in Köln mit der 2-0-Führung dann noch am Ende verliert und der Trainerwechsel damit dann auch nicht mehr den großen Schwung gebracht hat, dann dürfte jetzt viel Verunsicherung da sein. Personell, klar, Vogt hat zuletzt angeschlagen gefehlt, sein Vertreter Knoche hat ein Tor gemacht gegen Köln. Deshalb vielleicht eine knappe Kiste zwischen den beiden, ob jetzt Vogt wieder reinrückt. Vorher war der klar gesetzt. Vielleicht bekommt Knoche aber auch den Vorzug im letzten Spiel. Im Mittelfeld wahrscheinlich Toussaint, derjenige, der den gesperrten Khedira ersetzt. Ist auch interessant. Toussaint, richtiger Seuchenvogel, könnte im zweiten Jahr in Folge mit einem Berliner Verein absteigen. Mhm. Also, ja, wäre auch sehr bitter für ihn, nach der Hertha-Geschichte dann jetzt auch mit Union runterzugehen, wenn es denn so kommt. Ansonsten sind natürlich weitere Wechsel möglich, hat sich natürlich niemand aufgedrängt jetzt von den Einwechselspielern, die in Köln reingekommen sind, waren auch alle nicht besonders, waren so ziemlich schlecht, kann man auch sagen, trotzdem möglich, dass so ein Haberer, der reingekommen ist, ein Hollerbach, vielleicht auch Vertessen, der ganz draußen gesessen hat, oder Bedia, dass einer von denen von Beginn an reinkommen wird oder mehrere. Fällt mir auch schwer, da jetzt vorherzusagen, nach dieser Niederlage, wen jetzt der Grote, der jetzt ja auch erst sein zweites Spiel dann als Cheftrainer macht, wen er dann jetzt im letzten Spiel da sehen wird. Klar, Volland vorne drin hat getroffen, der bleibt drin mit seiner Erfahrung auch, hat auch, glaube ich, eine ganz gute Bilanz gegen Freiburg. Deswegen ist das, ja, das sollte klar sein. Alles andere, gerade in der Offensive, ist ein bisschen fraglich. Genauso kann man überlegen, Trimmel war zuletzt auf rechts als Kapitän auch gesetzt. Kommt jetzt Juranovic dafür rein? Tendenziell ist Juranovic der etwas bessere Spieler. Vielleicht sagt man aber auch, Trimmel, jetzt so einen erfahrenen Mann brauchst du in so einem Spiel. Den sehe ich vielleicht jetzt auch leicht vorne in der Geschichte. Bei Freiburg, da ist die Personallage nicht besser geworden, sondern eher noch ein Tick schlechter. Sildilia rot gesperrt, Gulde jetzt auch noch verletzt, Ginter verletzt, Lienhardt verletzt, Röhl und Chiré und Schmidt auch alle nicht dabei. Das heißt, gerade defensiv wird's immer enger. Es ist das letzte Spiel unter Christian Streich. Ich habe eigentlich ja gedacht, immer schon vor, seit feststeht, dass er geht, habe ich gedacht, dass die Motivation groß ist, ihm noch einen schönen Abschied zu bereiten. Trotzdem war man nicht so wirklich erfolgreich. Aber jetzt dieses allerletzte Spiel, da muss man doch nochmal Platz 7 erreichen, ein Erfolgserlebnis holen. Das sollte irgendwie eine Motivation für die Freiburger sein, in jeder Hinsicht. Trotz aller Defensivprobleme. Klar ist, Makengo wird wohl die Position von Gulde einnehmen, der jetzt einen Muskelfaserriss hat. Gegen Gladbach ist er schon, gegen Heidenheim ist er schon für ihn reingekommen. Dementsprechend, ja, komplettiert er die Abwehr. In der Offensive wäre noch Höhler eine Option von Beginn an für Gregoritsch. Ja, ist ansonsten recht klar, wer beginnen sollte auf Freiburger Seite. In diesem aktuell so verunsicherten Union-Team fallen mir Empfehlungen ein bisschen schwer. Vielleicht nochmal den günstigen Haberer für 550.000, vielleicht auch Hollerbach für 2,4, falls die da nochmal ein letztes Hurra zeigen sollten. Ja,
vielleicht den Haberer, vielleicht auch Hollerbach. Ne? Ja, ja.
Zum Beispiel. Ja. Bei Freiburg
hingegen. Direkt lustiger, ja, da, wenn man singt, ne?
Das stimmt.
Ja, ist nicht so, das ist nicht so
traurig. Der neuen Saison, Spielerempfehlung, immer singen.
Ja.
Ja, bei Freiburg würde ich Makengo noch nennen, 640.000 günstig zu haben und wird sicher spielen im letzten Spiel. Tendenziell sage ich auch, es gibt den Sieg für Freiburg und zwar 3-1. Also Freiburg tut den Teil, den es tun muss, damit der Weg für den FC bereitet wäre.
Okay, also wir machen deinen Tipp und meinen Tipp kombinieren wir und dann ist der FC drin. Ja. Wobei, ich tippe hier ein 2-0 für Freiburg. Damit können wir auch meinen Tipp und meinen Tipp kombinieren.
Ja, geht auch.
FC, wer drin ist, natürlich Quatsch. FC spielt Relegation, aber das wäre ja schon ein großer Erfolg nach den letzten Wochen. Ja, ja, wobei ich ehrlich bin, bei mir ist der Wunsch ein bisschen der Vater des Gedankens. Ich habe die Befürchtung, dass Union das Ding gewinnt. Aber
tatsächlich.
Ja, tatsächlich, weil einfach Freiburg im Moment fast die schlechteste Mannschaft der Liga ist, für meine Begriffe. Also Darmstadt nehmen wir da mal außen vor. Ja. Ja, aber einmal noch aufraffen. Ne? Klar, die wollen auch Siebter werden. Die müssen, und vor allen Dingen, was für dieses Spiel ganz interessant ist, es ist nicht so, dass beiden Teams mit einem Remis geholfen wäre. Ich könnte mir schon vorstellen, dass je nachdem, wie es in Heidenheim steht, Union irgendwann sagen würde, komm, Bevor wir hier ganz runtergehen, lass uns mal Relegation klar machen. Und ja. Bei Freiburg ist aber klar, die müssen gewinnen, sonst kommen sie nicht an Hoffenheim vorbei.
Ja. Ja.
Und diese Voraussetzung macht es ganz interessant, weil sonst hätte ich noch weniger Hoffnung. Dann würde ich sagen, steht es am Ende unentschieden, ja, und die schütteln sich die Hand und beide sind zufrieden. Das kann es nicht geben in diesem Spiel. Ja, also Freiburg wird zumindest bis zur 90. bis zum Schluss versuchen, dieses Spiel zu gewinnen.
Ja.
Alles andere ergibt gar keinen Sinn. Es sei denn, Hoffenheim führt irgendwie 5-0 gegen die Bayern. Oder 2-0, so dass du weißt, okay, die Bayern holen keinen Punkt. Weil das ist natürlich Voraussetzung, dass Freiburg noch vorbeigehen kann an den Hoffenheimern, ist, dass Hoffenheim nicht gegen Bayern gewinnt. Mhm. Ja, sollte Hoffenheim gegen die Bayern gewinnen, ist, dann würde wiederum Freiburg einen Punkt reichen, um den 8. Platz zu halten. Und dann können wir eine unschöne Schlussphase bekommen mit 10 Minuten Ballgeschiebe. Ja, halte ich nicht für unmöglich, aber ich vertraue mal auf meine Bayern, über die ich noch nie ein schlechtes Wort verloren habe, Tim. Kannst du dich mal daran erinnern, dass ich mal schlecht gesprochen habe?
Du warst immer schon ein großer Bayern-Fan.
Absolut. Stern des Südens. Ja. Weil sie in guten und auch mal in schlechten Zeiten, wenn man halt nur mal, weiß ich nicht, 75 Punkte holt in der Saison und im Champions League Halbfinale ausscheidet, dass man trotzdem zum Verein steht.
Ja.
Ja, das gäbe es nicht bei vielen Vereinen.
Wird auch niemals untergehen.
Zum Beispiel Schalke oder der HSV oder so.
Ja.
Ja. Da wären die doch schon längst weg. Wenn die so eine Saison
hätten. Gearbeitet in München, das muss man sagen.
Die auch mit der Trainersuche und so.
Außer diese Saison wollten sie es nicht am allermeisten, sondern nur am zweitmeisten, aber sonst immer.
Oder am drittmeisten, je nachdem, wie dieses Spiel ausgeht. Und damit komme ich jetzt auch zur TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern München. Das sind übrigens die beiden Clubs in dieser Saison, bei deren Spielen die meisten Tore fielen. 133 Tore in dieser Saison bei Spielen des FC Bayern, 126 bei Spielen der TSG. Und ganz interessant übrigens, in der Heimtabelle sind die Bayern Erster. Ein Punkt mehr als Leverkusen, die könnten also mit dem Heimsieg auch die Heimtabelle für sich entscheiden. Aber die Riesendiskrepanz zwischen Leverkusen und den Bayern, die kommt auswärts. Denn da haben sie 16 Punkte weniger geholt als Leverkusen, 29 Punkte erst, muss man sagen. Aus Bayern Sicht, für die Bayern ist das eine schlechte Bilanz und Leverkusen dementsprechend 45. Eins muss man aber auch klarstellen, die Bayern haben 72 Punkte auf dem Konto. Letztes Jahr sind sie mit 71 Punkten Meister geworden. Also so unterschiedlich kann dann auch die Wahrnehmung sein, je nachdem, wofür es reicht. Schauen wir aufs Personal bei der TSG. Geiger, Nzoki, Berisha, die werden ausfallen. Ansonsten sind alle Mann an Bord. Die Hoffenheimer auch sicher international dabei, sollte Leverkusen den Pokal gewinnen. Aber Rang 7 ist noch in Gefahr. Wir haben drüber gesprochen und nur Rang 7 wäre im Falle eines Pokalsiegs dann auch die Europa League. Rang 8 ist auf jeden Fall entweder gar nichts, nämlich wenn Kaiserslautern gewinnt, oder aber man muss die Playoffs zur Conference League spielen und der Unterschied zwischen Conference League und Europa League, der ist schon relativ groß. Also da will man mit Sicherheit schauen, dass man Siebter wird. Aus Hoffenheimer Sicht, es gibt ja sogar noch die Möglichkeit, Eintracht Frankfurt zu überholen, nämlich dann, wenn man gewinnt, im Moment Hoffenheim mit minus 2 Toren auf Rang 7, Frankfurt hat plus 1 auf Rang 6, 3 Punkte sind Unterschied. Ja, also man muss da, und Hoffenheim hat mehr Tore geschossen. Also sobald, weiß ich nicht, Frankfurt mit 2 Toren verliert oder Hoffenheim mit 2 Toren gewinnt, dann reicht jeweils ein einfaches Ergebnis auf dem anderen Platz. Also auch das hat man nicht ganz aus dem Auge verloren. Und was wäre das wirklich für das krönende Ende einer sehr merkwürdigen Saison, wenn TSG Hoffenheim nächstes Jahr in der Champions League spielen würde? Ja. Wenn Borussia Dortmund Real Madrid schlägt und dann spielt Hoffenheim nach diese mit 46 Punkten in die Champions League. Aber gut, ich hoffe, es kommt nicht so weit, aber es könnte passieren. Personell können wir es bei der TSG kurz halten. Die Startelf der letzten beiden Spieltage wird auch gegen die Bayern beginnen. Sollte da nicht gesundheitlich noch irgendwer angeschlagen sein. Auf der anderen Seite bei den Münchnern Gnabry, Guerrero, Musiala, Sané und Coman. Die fallen alle aus für diese Partie. Und dann die große News vorneweg. Ja? Hm? Joshua Kimmich fährt zur EM. Puh. Günther Jauch hat es verkündet.
Nee.
Doch.
Günther Jauch hat Pascal Groß.
Ach, verkündet. Der hat Pascal Groß. Ach Gott, ich bringe das durcheinander. Wer da jetzt irgendwie unterwegs ist. Wer was gemacht
hat. Kimmich hat doch bestimmt irgendeine Oma auf dem Kuchen oder so verkündet. Mhm.
Wann wollen wir eigentlich unseren Spieler nennen?
Ja, ich finde, es ist langsam Zeit.
Ist es an der Zeit? Willst du machen, ja. Tim? Wen können wir hier exklusiv verkünden?
Ganz große Ehre, dass wir hier sagen können, Mats Hummels ist doch dabei. Na, ich wollte es mal
hau
versuchen.
Mal einen
aber
raus. Hau mal einen
ich glaube,
raus.
Das schaffen wir nicht.
Ne? Ja. Ja, wen dürfen wir? Wir haben ja auch, soll ich einen Brief
vom Nagelsmann?
Ja, also wir haben ja einen Brief vom Nagelsmann. Flo, schön, ich bin regelmäßiger Hörer eurer Podcasts und so weiter. Freue mich, euch mitteilen zu dürfen. Das sind drei Seiten, die er hier geschrieben hat. Und wir dürfen verkünden, Ilkay Gündoğan, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, ist bei der EM dabei. Habe ich es gerade einmal ganz, ganz spannend gemacht. Ja.
Ja. Das, also,
exklusiv
hätte das
von uns verkündet.
Ja.
Stark.
Deswegen, also, ja,
danke, Jule, erstmal für dieses. Ja.
Gleich mal bei Instagram posten, mal gucken, ob der DFB es teilt.
Ja.
Das werden wir sehen.
Ja. Ja, da hat Jule, da muss ich den ganzen Brief nochmal lesen, damit ich dieses Prozedere da richtig raus.
Ja, das ist auch komplex.
Ja. Gut. Also, Gündoğan und Kimmich beide dabei.
Puh,
das sind die heißen News. Ne? Haut der Kicker gleich wieder eine Push-Nachricht raus für. Ja. Gündoğan für die EM nominiert. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Neuer, der Stammtorhüter, auch schon verkündet. Ja, Wahnsinn. Was da alles rausgehauen wird, ist schon super. Gut, also Kimmich haben wir. Ja. Kimmich und Gündoğan. Vielleicht schicken sie zusammen Goretzka eine Postkarte, weil die Bild-Zeitung meldet schon, sowohl er als auch Hummels haben es wohl nicht geschafft. Und man muss sagen, Pascal Groß, wer hat ihn jetzt angekündigt? Also nicht Günther Jauch, der hat Andrich
Groß
gemacht.
Groß hat...
So war das.
Jauch hat Groß und die Großbrüder haben Andrich.
Ach, so
Kimmich
war das.
Habe ich jetzt gerade nicht mitbekommen, wer Kimmich war.
Ja, gut. Irgendwer anders hat Kimmich... Ich glaube, so ein Schauspieler von Gute Zeiten,
Wolfgang
Schlechte
Baro
Zeiten.
Von, ja, genau.
Den
Wolfgang
ich,
Baro von Gute Zeiten.
Sagt mir leider nichts. Sagt mir leider nichts, weil ich mich kulturell nicht so auskenne. Ja, aber okay. Ja, also wird dann wirklich in der Tat schwierig für Goretzka. Also können wir schon davon ausgehen, dass das stimmt. Wenn wir jetzt auf die Bundesliga wieder schauen, also Tuchel war wirklich dazu gezwungen, viel zu improvisieren gegen Wolfsburg, ein Svonarek, von dem ich vorher, ich muss es ehrlich zugeben, nichts gehört hatte. Ja, stand in der Startelf, aber macht dann halt nach 5 Minuten sein erstes Bundesliga-Tor. So funktioniert das dann bei den Bayern. Ja, da muss man auch sagen, was das angeht, Respekt. Ja, auch Wolfsburg hätte nämlich richtig dick drin sein können in diesem Europapokalgeschäft, wenn die Bayern, ich nenne es mal, ein Dortmund gemacht hätten gegen Wolfsburg. Ja, haben sie glücklicherweise nicht. Neben Svonarek auch Saragossa und Tell, die in der Startelf standen. Ja, wo Tuchel ja sonst eher noch versucht hat, wie sieht es mit dem Busfahrer aus und so, hast du frische Beine und naja, aber die standen alle in der Startelf gegen Wolfsburg. In Hoffenheim könnten aber ein paar arrivierte Kräfte wie Harry Kane, Eric Dier oder Matthijs de Ligt in die Startelf zurückkehren. Ich denke, gerade bei Kane wird man es versuchen. Wobei auf der anderen Seite ist natürlich auch Europameisterschaft. Aber man will ihm natürlich die Möglichkeit geben, möglichst viele Tore zu machen. Bundesliga-Torjägerkanone hat er sicher natürlich. Den goldenen Schuh meine ich auch ziemlich sicher. Also da dürfte nichts mehr anbrennen. Aber trotzdem glaube ich, dass das versucht wird, ihm nochmal einen Saisonabschluss zu geben. Sané und Musiala, ich hatte es eingangs schon gesagt, die werden hingegen fehlen. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Bei Hoffenheim, ich halte sie nicht für chancenlos. Bebu für 4,55 Millionen hat zuletzt richtig gut gespielt, hat sich etabliert in der Startelf. Kann man machen. Ja, sicher, wenn gegen De Ligt und Dier mit Tempovorteilen. Akpoguma 1,06, performt richtig gut, richtig günstiger Verteidiger, das fände ich okay. Bei den Bayern, Svonarek natürlich mittlerweile bei 1,42, aber selbst das finde ich in Ordnung. Sollte Harry Kane nicht mitmachen können, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er die nächste Chance von Beginn an bekommt. Saragossa für 3,72 Millionen, einfach in der Hoffnung, dass er nochmal spielen darf, wenn ihr das noch übrig habt und denkt, ja, ich weiß eh, wer spielt, ich kann nur 11 aufstellen, vielleicht Saragossa wäre einer, auf den ich dann setzen will, kann man machen, weil ich zumindest glaube, dass die Bayern sich mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden wollen und das machen sie auch mit einem 2:1 in Hoffenheim.
Ja, ich stimme grundsätzlich zu, bei mir ist es ein 2:0 für die Bayern.
Okay. Dann kommen wir zu dem Team, was damit spielen kann, wie es will, wenn es nach unseren Tipps geht, nämlich Eintracht Frankfurt. Sie wären dann Sechster, egal was gegen RB Leipzig passiert. Die Leipziger kommen mit 10 ungeschlagenen Partien im Rücken nach Frankfurt. 7 Siege, 3 Remis, aber wir haben es schon erwähnt, die Partie gegen Werder war kein Ruhmesblatt. Das hätte man durchaus verlieren können, dieses Spiel. Bei Frankfurt dann die Formkurve ganz anders, nur eins der letzten 8 Spiele gewonnen, nur ein Punkt aus den letzten 3 Partien und trotzdem ist man der große Favorit, dass man Sechster wird und eben die Außenseiterchance hat auf die Champions League, sollte der BVB den Titel holen. 15 Mal gab es übrigens in der Bundesliga schon dieses Duell und in der Hinrunde, das war die erste Partie, in der das Auswärtsteam gewinnen konnte. Knauf, damals der Siegtorschütze zum 1:0 in Leipzig. Also heißt auch, Leipzig hat in Frankfurt noch nie gewonnen. Das macht der SGE also Mut. Was müssen wir sonst wissen vor diesem Spiel, Tim?
Ja, wir müssen auf Frankfurter Seite zunächst einmal wissen, dass da weiterhin Kalajdzic und Lune fehlen und Dina Ebimbe noch leicht fraglich war. Letztes Spiel mit Wadenproblemen raus, sollte aber wohl fit werden. 1:1 in Gladbach war mal wieder unbefriedigend für Frankfurt. Nun wackelt sogar noch Platz 6. Wir haben es auch letzte Woche schon gesagt, es ist unglaublich eigentlich, dass sie da dich die ganze Zeit auf diesem Platz gehalten haben. Trotzdem gab es jetzt zuletzt leistungstechnisch auch nicht viele Spieler, die jetzt stark abgefallen sind in Gladbach. Also waren jetzt keine Totalausfälle bei. Ich rechne deshalb nicht mit allzu großen Veränderungen oder überhaupt vielleicht auch gar keine, wenn sie nicht sein müssen. Wenn Dina Ebimbe nicht fit genug ist, dann wären Buta oder Nkunku für ihn Alternativen, aber ansonsten könnte auch gut und gerne die gleiche Startelf noch einmal beginnen, wie in der vergangenen Woche, würde ich schon annehmen, dass sie jetzt zum Abschluss nochmal die Chance bekommen, sich da zu zeigen in diesem letzten Spiel der Saison. Auf Leipziger Seite, ja, Schlager hat einen Kreuzbandriss, weiterhin fällt aus. Raum und Olmo muss man nochmal gucken, haben Anfang der Woche noch reduziert oder individuell trainiert, ob es für die jetzt wieder reicht für die Startelf. Und ja, zunächst mal, ich habe es vorhin schon angedeutet. Also wir haben gesehen gegen Bremen, wenn Leipzig einige Ausfälle hat, gerade von Leuten wie Xavi, wie Olmo, wenn Šeško und Raum nicht von Beginn an spielen können, das ist dann schon nicht die gleiche Qualität abseits der ersten Elf auf Leipziger Seite. Ich denke, da werden sie sicherlich im Sommer auch noch gucken, dass sie noch mehr Qualität auch in der Breite verpflichten. Weil ein Seiwald offensichtlich nicht Schlager das Wasser reichen kann.
Da muss ich auch mal reingrätschen, ne? Weil ich ja Seiwald schon seit Monaten schlecht mache hier. Und ich dachte, oh, das kann jetzt richtig in die Hose gehen, wenn er ausgerechnet gegen Bremen. Und dann macht er ja auch sein Tor. Ja, dann ist es ausgerechnet Seiwald, der das Eigentor macht gegen Bremen. Muss ich schon ein bisschen schmunzeln, ehrlich gesagt.
Dann. Ja, in der Tat, schon ein bisschen lustig. Ja, also ansonsten, es fehlt da schon. Also ein Baumgartner und ein Elmas sind beide noch nicht, kann man sagen. Vielleicht kommt das ja noch, aber das ist nicht das gleiche an Qualität, wie Xavi und Olmo sie haben. Xavi ist jetzt aber zurück nach Sperre, der wird also nochmal spielen. Ich denke, Šeško sollte auch wieder bereit sein für einen Einsatz von Beginn an. Bei Olmo und Raum muss man dann abwarten. Ich denke, normalerweise hätte ich gesagt, wenn Olmo nicht von Beginn an kann, bleibt Baumgartner noch drin. Vielleicht bekommt aber auch Elmas mal die Gelegenheit, sich im letzten Spiel zu zeigen. Im zentralen Mittelfeld rechne ich damit, wenn Kampel fit ist. Der hatte Anfang der Woche noch ein bisschen ausgesetzt, aber sollte bereit sein, dann wird er diesmal den Platz neben Haidara bekommen anstelle von Seiwald. In der Abwehr ist auch noch ein bisschen offen. Klostermann durfte mal wieder ran. Vielleicht bleibt er im letzten Spiel auch noch mal drin. Wäre für 1,6 nochmal eine günstige Option und Kampel für 1,7 ebenfalls. Das ist aber natürlich noch nicht ganz sicher. Die Abwehr ist recht breit besetzt. Wenn Raum nicht von Beginn an spielen kann, dann wahrscheinlich Henrichs links und Simakon rechts. Wenn Raum spielen kann, dann müsste einer von beiden auf die Bank. Also gibt noch ein paar Fragezeichen. Da würde ich mal an eurer Stelle auch die Pressekonferenz nochmal abwarten. Die letzten Personalinfos der Leipziger. Auf Frankfurter Seite würde ich erneut Ansgar Knauf nennen. Habe ich letzte Woche schon genannt. 3,1 kostet er. Das ist ein guter Spieler. Leistung in Gladbach war ordentlich. Und ich traue ihm immer zu, dass er auch mal ja, für ein Tor gut ist. Tendenziell gehe ich aber schon in die Richtung, dass ich denke, Leipzig setzt sich knapp durch und gewinnt 2-1.
Ja, ich glaube, das ist ein klassisches Unentschieden-Spiel. Leipzig, ja. Für die geht es um nichts. Frankfurt weiß, mit einem Remis sind wir durch und am Ende steht es 1-1. So.
Durchaus möglich.
Nächste Partie, Bayer Leverkusen gegen den FC Augsburg. Ich hätte Augsburg eigentlich vorziehen müssen, fällt mir gerade so auf von der Logik her, weil eigentlich haben sie ja die Möglichkeit, da auch um Rang 8 mitzuwirken. Aber ich habe es bereits angesprochen, dafür müssten sie in Leverkusen gewinnen. Aber nur damit wir es mal erwähnt haben. Ja, also Augsburg hat minus 9, genau wie Werder auch, was die Tordifferenz angeht. Heidenheim hat minus 8. Augsburg hat von allen Teams da die meisten Tore erzielt. Also sollten sie ein Tor gut machen auf Heidenheim, dann wären sie anders als Bremen vorbei an Heidenheim. So, nur mal kurz für den Hinterkopf. Aber ja, wirklich realistisch erscheint dieses Szenario einfach nicht. Zumal es auch so ist, dass Leverkusen bezogen auf alle Clubs, gegen die sie mindestens 10-mal in der Bundesliga gespielt haben, gegen Augsburg die beste Bilanz haben. 16 Siege, 7 Remis, nur 2 Niederlagen. Von den 12 Heimspielen gegen Augsburg haben sie auch nur 1 verloren. Das war allerdings in der letzten Saison. Da gab es ein 2-1 der Augsburger in Leverkusen. Aber okay, dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. Bei Leverkusen, bei dem Wirtz und Kosunu noch fraglich sind. Und ich würde jetzt einfach auch dann so vermuten, dass es jetzt nicht Xabi Alonso personell so der Fuß vielleicht auch und dann eben auch der Schuh, dass er jemanden, der nicht hundertprozentig fit ist, im Saisonfinale einsetzen muss. Klar ist, egal was Alonso macht, es funktioniert einfach. Man hat dann auch in den Situationen immer mal das nötige Glück, also die rote Karte, wir haben schon drüber gesprochen, ja, für mich eher eine gelbe Karte, was natürlich nicht heißt, dass dann Bochum das Ding gewinnt, aber ob du dann so mühelos 5-0 gewinnst in Bochum, das ist dann wieder, steht auf einem anderen Blatt. Aber damit war dieses Spiel nach 15 Minuten durch. Das kann man schon so sagen. Also die Angeschlagenen, mit denen rechne ich nicht. Sonst, ja, es ist wirklich ganz schwierig, wen Alonso jetzt aufstellt. Ich könnte mir so ein kleines Dankeschön an die Schlüsselspieler der Saison vorstellen, bei diesem letzten Spiel, wo dann auch die Schale überreicht wird. Die Frage ist nur, wer sind die denn? Du kannst sicherlich für 15 verschiedene da Argumente finden, dass sie von Anfang an spielen. Ich sag mal so, Grimaldo, der hat jetzt zweimal nicht gespielt von Beginn an. Ihn erwarte ich eigentlich wieder in der Startelf. Ich könnte mir vorstellen, dass Hofmann in dieser Partie von Anfang an spielt, weil ich ihn nicht zwingend in der Startelf sehe im Pokalfinale und in der Europa League. Und ja, danach vorne, glaube ich, in Bochum hat man mit Boniface und Schick gespielt. Da wird jetzt vielleicht nur einer dann starten. Adli, Lojek, das sind die anderen Kandidaten auf dem Flügel.
Meine Tendenz würde jetzt dahin gehen, dass ähnlich wie bei Dortmund, dass man jetzt schon weitestgehend die Elf aufstellt, die man dann auch in den beiden Finalspielen bringen will und da jetzt schon ein bisschen auf den Rhythmus geht, anstatt jetzt nochmal ganz groß zu rotieren. Aber Leverkusen ist da vielleicht auch ein bisschen anders, weil da eben abseits der ersten Elf, also Leverkusen hat viel mehr Qualität in der Breite.
Genau. Ja. Und ein Wirtz, das ist ja mit Sicherheit einer, den er im Finale von Beginn an bringen will, der wird nicht spielen. Also das würde mich überraschen.
Dass du Angeschlagene jetzt nicht unbedingt bringst, das ist sicher. Nee, aber ich meine jetzt, dass du ansonsten jetzt nicht sagst, okay, wir nutzen jetzt dieses Spiel, hätte ich jetzt gedacht, um jetzt zu sagen, keine Ahnung, auch ein hier der Puerta macht das die ganze Saison so gut, jetzt lassen wir den mal starten oder so, das sehe ich jetzt nicht.
Nee, das sehe ich auch nicht, weil du hast ja auch, da hast du ja drei für diese zwei Positionen mit André Xhaka und Palacios, wobei Xhaka ganz klar die Nummer 1 ist. Und dann eher die Frage ist, gibt es zwischen Palacios und Andrich mal einen Wechsel? Ja. Ja, wie gesagt, ich habe keine Glaskugel und unser Jour Fix mit Xabi Alonso bei mir ist immer donnerstags. Das ist das Blöde. Ja, deswegen, sonst hätte ich hier vielleicht schon mehr Informationen, aber ja, deswegen finde ich es wirklich bei der Leverkusener Aufstellung schwierig. Dann komme ich auch gleich zu, wenn wir zu den Empfehlungen kommen bei Leverkusen. Auf Augsburger Seite, Mbabu ist gelb gesperrt, Saison also damit für ihn beendet. Framberger, Oxford, Retschbitschei, Gumni, Dahmen und Jensen fehlen alle verletzt. Vargas musste gegen Stuttgart mit Adduktorenproblemen runter, ist erst einmal fraglich. Chancen auf Europa, ich habe es angesprochen, praktisch futsch durch die Niederlage gegen Stuttgart. Hochverdiente Niederlage, muss man sagen. Stuttgarter hätten das Spiel eigentlich früher zumachen müssen. Bauer ist, glaube ich, derjenige, der Mbabu ersetzt. Engels könnte für Breithaupt reinkommen und dann aus dem Trio Meier, Dorsch und Vargas sind zwei Plätze übrig. Aber ganz ehrlich, who cares? Denn ich sag's, wie es ist. Ich habe für den letzten Spieltag an keinem einzigen Augsburger Interesse. Also wenn ich es verhindern könnte, würde ich keinen Augsburger aufstellen.
Ja, so. Würde ich auch so sehen.
Ja, also warum? Ja, ich greife auch nicht mit dem Finger ins Piranha-Becken, wenn da das blutet. Muss ja Blut sein, ne? Aber ja, ja. Nee. Und auf der anderen Seite ist es so, alle Leverkusener, die in der Startelf stehen, fände ich spannend für mein Team. Und alle anderen sind im Prinzip dann fast zu teuer. Ja, und es ist, also bei Grimaldo, bei Xhaka würde ich mich aus dem Fenster lehnen, Tah wird spielen und dann wird es wirklich schon dünn. Dann gibt es keinen, wo ich sage, der spielt zu 100%. Ja, und bei Grimaldo sind es auch nicht 100. Bei Grimaldo sind es, weiß ich nicht, 85%. Also es ist echt fit schwierig. Wenn er fit ist,
glaube ich, sehe ich ihn definitiv.
Ja.
Ich glaube, die fitten Stammspieler,
okay,
bei denen nichts zu befürchten ist, dass jetzt.
Ja, ja, aber wer, also Tabsoba wäre dann einer. Tah und ja. Tabsoba in der Abwehr. Weil sonst, auch die anderen sind ja immer wieder, da kannst du ja gar nicht so ganz klare Stammspieler ausmachen, finde ich.
Ja. Ja, ich meine, Kosunu ist jetzt klar, dass der jetzt eher einer für die Liga zum Abschluss war, dass der aber in den Finalspielen nicht starten wird. Nachdem, ich glaube, seit der einen Leistung im Halbfinale?
Im West Ham, ja.
Im West Ham.
Ja.
Da war das einfach
Viertelfinale, aber ja. Ja,
Viertelfinale, genau. Dass der jetzt nicht in den, dass der nicht mehr in den K.O.-Spielen von Beginn an spielen wird, wenn er nicht muss, habe ich irgendwie schon so das Gefühl, dass man diesen Weg jetzt gehen wird.
Ja, 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 das kann schon gut sein. Aber Frimpong bin ich mir zum Beispiel gar nicht sicher. Im Moment ist er überhaupt noch die klare Nummer 1 auf seiner Position. Ja. Plus, er ist eigentlich der Einzige, wo schon so gesagt wird, naja, der geht im Sommer. So, weiß nicht, ob das eine Rolle spielt bei den Finals, mit Sicherheit nicht. Für diese Partie vielleicht schon, ja. Schwierig. Also am ehesten Arthur, 2,29 Millionen ist sein Marktwert. 8 Punkte gemacht in Bochum, ohne Tor. Ja, das ist natürlich top. Wenn Grimaldo spielt, er kann auch auf der anderen Seite spielen, es hängt so ein bisschen ab. Aber wenn ihr vielleicht ein bisschen Luft habt, weil eben der letzte Spieltag eine besondere Situation ist, ihr müsst nicht groß an die Zukunft denken, hängt natürlich auch von eurem Saisonübergang ab, aber trotzdem für das eine Spiel und ihr habt einen Arthur, den ihr im Kader habt und wenn er dann in der Startelf steht, ja, dann stellt ihr ihn auf und dann freut ihr euch für einen Spieler für 2,3 Millionen. Ja, dasselbe gilt für Adam Loschek, 2,96 Millionen. Das sind die beiden. Ja, alle anderen Leverkusener haben ja ihren Preis. Das sind die beiden günstigen. Ja, wenn ihr das übrig habt, ohne dass ihr einen euer wichtigen Spieler verkaufen müsst, fände ich es super, die reinzunehmen. Weil ich glaube dran, es gibt nochmal ein richtiges Fußballfest, 4-0 gegen Augsburg.
Ja, ich setze noch einen drauf, nachdem ich die Augsburger gegen die Dortmunder B11 gesehen habe. Ich denke sogar 5-0 Leverkusen zaubert auch nochmal.
Genau, also Hände weg vom FCA. Ja, das ist unser Tipp, den wir hier geben. Versucht irgendwie andere Lösungen zu finden. Wobei, ist die Lösung, einen Augsburger und einen Darmstädter aufzustellen. Dann wird es irgendwann schwierig.
Auch nicht, ja.
Ja, weil wir kommen jetzt zu diesem Spiel. Ja, der echte BVB gegen den hessischen BVB. Borussia Dortmund empfängt Darmstadt 98, also das Spiel wirklich um die goldene Ananas. Die Dortmunder Fünfter, erstmals seit 9 Jahren eine Saison außerhalb der Top 4 für den BVB und trotzdem könnte es eine der glorreichen Saisons der Clubhistorie werden, hängt jetzt alles an einem Spiel, das Finale gegen Real Madrid in der Champions League.
Darf ich allerdings auch noch dazu sagen, ich habe noch mal geguckt, wenn sie das gewinnen, haben sie 63 Punkte, wärst du eigentlich in den, ich glaube, in den letzten 10 Jahren fast in jeder Saison, ich glaube, es gab nur eine Ausnahme, wärst du mit 63 immer in den Top 4.
Ja.
Ist jetzt auch ein bisschen dem Ausreißer der Stuttgarter und der Wahnsinnssaison mit Leverkusen geschuldet, dass jetzt nur Platz 5 reicht.
Das stimmt.
Aber natürlich ist es trotzdem unter den Erwartungen. Aber
ja. Und ich kann mich halt an eine Saison erinnern, ich habe sie gerade nochmal aufgemacht, 2018, 2019. Damals Wolfsburg 6. mit 55 Punkten. Wir erinnern uns, da steht Frankfurt jetzt mit 46. Frankfurt war 7. mit 54 Punkten. Werder 8. mit 53 Punkten. 53 Punkte und es hat nicht gereicht für Europa in diesem Jahr. Mit 53 Punkten, da würdest du jetzt sagen, go Dortmund und ab in die Champions League. Damals, also es ist schon eine sehr merkwürdige Saison, die Punkte sind ganz klar verteilt, sehr toplastig und der Rest krebst eigentlich nur so ein bisschen rum. Alle Teams bis auf Darmstadt und Köln, wenn die mal zwischendurch irgendwo eine Serie haben, dann hätten die Chancen jetzt in Europa zu spielen. Ja, das ist schon eine außergewöhnliche Situation. Die Darmstädter spielen eine fast historisch schwache Saison. 3 Saisonsiege haben sie bis jetzt auf dem Konto. Weniger oft gewonnen in einer Spielzeit haben nur Tasmania Berlin 65-66 und der Wuppertaler SV 74-75. Die haben jeweils 2 Spiele nur gewonnen. Und dann ist es so, dass die beiden auch insgesamt eine schlechtere Punktebilanz hatten. Sonst nur Schalke in der Saison 2021. Und das finde ich schon erstaunlich, dass Schalke damals so schlecht war, weil wir erinnern uns natürlich, dass eigentlich bei Schalke damals das angesagt war.
Und da muss einfach jeder wissen, dass er extra Leistungen abrufen muss. Und wenn ich sage extra Leistungen, da meine ich auch eine extra Leistung bringen muss.
Ja, also die extra Leistungen waren 3 Siege und 7 Unentschieden, die Schalke damals geschafft hat. 16 Punkte. Ich habe das gar nicht mehr so im Kopf, ehrlich gesagt, dass das so unterirdisch war.
Ja.
2021. Lecco mio, 16 Punkte. Krass. Ja. Ja, aber das sind die einzigen 3 Teams, die jemals eine schlechtere Bilanz hatten als die Darmstädter. Könnten sie natürlich, sollten sie in Dortmund gewinnen, würden sie wahrscheinlich wieder ein paar andere schlucken. Aber ansonsten sollte es dabei bleiben, es ist die 4. schlechteste Saison der Bundesliga-Historie. Bitter für die Lilien, würde ich sagen. Du darfst uns mal drauf einstellen, was wir hier erwarten können. Ja? Kommt der BVB zur Arbeit, ist die Frage an diesem Samstag.
Gehe ich ganz klar von aus.
Ja.
Also, Benze Baini und Duronville fehlen weiterhin. Fraglich ist auch noch Alea. Da war zu lesen, er hatte wieder ein bisschen Probleme. War ja zuletzt auch immer in der Champions League im Kader, in der Liga dann nicht. Deswegen, wenn es nicht ganz reicht, dann wird man ihn jetzt auch eher nochmal schonen. Ja, Leistung haben wir schon gesagt. Katastrophal war das, was die B11 gemacht hat. Aufgedrängt hat sich keiner. Ich rechne jetzt eben in diesem letzten Heimspiel damit, dass quasi schon die Startelf spielen wird, die auch in beiden Halbfinalspielen gegen Paris begonnen hat und die auch das Champions-League-Finale bestreiten soll. Man hat dann noch 2 Wochen danach. Man muss diese Mannschaft jetzt nochmal in einem Pflichtspiel zusammen aufs Feld bringen, damit sie sich einspielen. Das würde natürlich auch bedeuten, Marco Reus ist so ein bisschen dann das Schwierige. Das Ganze ist ja als sein Abschiedsspiel auch tituliert. Man will ihn nochmal feiern. Kann aber schon sein, dass er dann gefeiert wird, wenn er nach einer Stunde dann nochmal für die letzte halbe Stunde als Joker ins Spiel
kommt.
Meinst
du?
Ja.
Ja, okay.
Könnte ich mir, wie gesagt, das Champions League Finale muss jetzt über allem stehen. Da kannst du jetzt nicht, da jetzt keine Geschenke mehr verteilen. Das ist jetzt die letzte Möglichkeit, die du hast, dass diese Elf sich einspielt, aus meiner Sicht. Also, das wäre aber die einzige Position. Man könnte natürlich sagen, okay, wir machen 10, die 10, die beginnen, und Reus ist ja eh so der erste Einwechselspieler. Dann startet der vielleicht für Adeyemi und der kommt nach einer Stunde rein. Das könnte man auch machen. Meine Tendenz wäre es nicht zu machen, sondern umgekehrt, feiern kann man Reus auch in der letzten halben Stunde. Vielleicht beginnt er, aber ansonsten wirklich, das wäre der einzige, der die Veränderung sein könnte zu dieser Top-11, die dann auch beginnen sollte. Muss man halt alles nochmal drauf setzen, dieses Spiel dafür zu nutzen, aus meiner Sicht, denn wir haben ja auch überlegt, gibt's nochmal irgendwie, machen sie noch nächste Woche noch ein Testspiel, weil die anderen spielen ja durch, also Real hat nächste Woche noch das letzte Ligaspiel oder hat sogar noch eine englische Woche, meine ich, die haben noch 2 Partien. Oder ich schaue mal gerade noch mal nebenher nach. Die haben ja mehr Spiele zu spielen in Spanien.
Ja, das passt sowieso, weil ich wollte die ganze Zeit diesen Knopf hier drücken, Tim. Ja, also jetzt haben wir wirklich Breaking News. Ist für euch wahrscheinlich sowieso kalter Kaffee, wenn ihr es hört. Das ist die Sache. Aber Leno sagt seine EM-Teilnahme ab wegen einer Verletzung. Und wir können offiziell verkünden, wer vermutlich nachrücken wird. Hast du eine Idee, Tim?
Wer nachrücken wird für Leno?
Ja.
Trapp?
Nee, Alexander Nübel.
Nübel?
Nübel, ja. Das ist jetzt die Nachricht, die mich total exklusiv erreicht hat. Ja?
Ist das so? Wo kam sie denn her? Ah, ja. Beim Kicker.
Ja, genau, so ist es.
Nübel auf dem Sprung zu Nagelsmann. Ja, gut, ist auch überraschend. Gleichzeitig auch wieder.
Finde ich voll nachvollziehbar. Also, dass man diesen Bredlo da mal eingeladen hat von Leipzig.
Plaswig.
Ich bringe Bredlo von Stuttgart und Plaswig bringe ich und Plasberg hier vom WDR, die bringe ich immer durcheinander. Ja.
Das heißt aber, ich sehe jetzt auch gerade, der Kicker schreibt aber auch, also die werden dann vier Torhüter nominieren, wenn ich es richtig sehe. Also neben Neuer, Ter Stegen und Baumann, weil ich hätte es jetzt schon merkwürdig gefunden, wenn, also Nübel, super Saison gespielt, natürlich kann man den nominieren. Trotzdem hatte ich das jetzt so ein bisschen merkwürdig, wenn jetzt Trapp, Baumann beide überholt würden auf einmal und Leno, wenn er jetzt nicht abgesagt hätte. Okay, aber ja, wahrscheinlich dann halt vier Torhüter. Dann passt es, dann ist es für den Baumann auch nicht ganz so dramatisch, wenn er jetzt auch noch mitfahren darf.
Ja. So, dann hast du geschaut. Wie sieht's aus bei Real? Habe ich dir die Sekunden verschafft hier?
Genau, du hast die Sekunden verschafft. Die spielen jetzt also tatsächlich noch zwei, also dieses Wochenende und das nächste Wochenende haben die jeweils noch ein Ligaspiel. Das heißt also, Real hat dann nur eine Woche Pause vor dem Champions League Finale. Dortmund hat zwei Wochen Pause. Dementsprechend, man kann jetzt das als Vorteil sehen, mehr Regenerationszeit, aber so eingespielt sein ist ja auch nicht schlecht. Nur wen willst du jetzt noch groß als Sparringspartner dann nächste Woche bekommen? Die anderen machen ja jetzt alle Urlaub nach dem letzten Spiel. Ich glaube, da wird jetzt keiner noch irgendwie für ein Testspiel zur Verfügung stehen.
Willst du beim Bayern mal anfragen? Tuchel, man hat ja noch beste Verbindungen. Ja, man ist ja damals nicht im Streit gegangen, das war ja alles sauber. Ja,
wäre ein schönes Gespräch, würde ich gerne hören. Ja, also deswegen nochmal, ich gehe von der Top 11 beim BVB aus, vielleicht mit Reus drin, vielleicht auch nur als Einwechselspieler. Dass er aber mindestens eine halbe Stunde bekommen soll, das gehe ich mal schwer von aus, denn ja, den Abschied, den hat er sich verdient. Auf Darmstädter Seite hat Yannick Müller eine Gelbsperre noch kassiert, verletzt sind weiterhin Holland, Hornby, Manu und Riedel. Ja, letztes Spieltag, es geht um nichts mehr. Letztes Spiel 0-6 verloren. Es kann also personell eigentlich alles passieren bei den Lilien. Natürlich hat man jetzt nochmal den Anspruch, sich vielleicht vernünftig aus der Bundesliga verabschieden zu wollen. Auswärtsspiel in Dortmund ist eigentlich immer ein Saisonhighlight für so einen Aufsteiger. Jetzt halt unter Voraussetzungen, die nicht besonders schön sind aus Darmstädter Sicht. Ich denke, dass Zimmermann, der nach Gelbsperre zurück ist, dann Müllers Position in der Dreierkette bekommt. Jasula wäre auch eine Option für die Abwehr. Seidel hat sich empfohlen, hat ein Tor gemacht, das dann wegen Abseits nicht zählte, aber ja, vielleicht bekommt er nochmal einen Startelf-Einsatz. Holtmann und Kempe sind für mich auch dann nochmal Kandidaten für die erste Elf. Groß zu empfehlen ist da natürlich keiner, haben wir jetzt schon gesagt, bei Augsburg wird man definitiv keinen holen, bei Darmstadt eigentlich auch nicht. Nur wer jetzt hofft, dass der BVB defensiv wieder wackelt, wie zuletzt, dann kann man sagen, okay, Seidel 330.000 ist nochmal ein richtig günstiger Stürmer, wer den noch braucht, aber drauf setzen würde ich nicht. Ich finde, alle BVB-Offensivspieler sind in dieser Partie sehr spannend. Und klar ist auch, ob Reus von Beginn an spielt oder nicht, es werden alle sicherlich versuchen, ihm nochmal ein Tor aufzulegen. Er würde, wenn es einen Elfmeter gibt, wird sicherlich auch Reus schießen. Dementsprechend, er kostet 10,8 Millionen, aber wer ihn jetzt hat, kann sich, glaube ich, trotzdem glücklich schätzen. Oder wer ihn irgendwie holen kann, kann das auf jeden Fall auch tun. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass da für ihn nochmal Scorerpunkte abfallen in diesem letzten Spiel. Ich denke, es gibt einen klaren Sieg für den BVB. Ich sag mal ein 3-0.
Na, ich sag, es wird ein 7-0.
7-0. So. Ja, es ist auch nicht ausgeschlossen. Ich denke, diesmal, wenn die erste Elf spielt,
ja, da ist dann Spielfreude, der Gegner versucht halt auch nicht so fiese Sachen vielleicht, wie einmal einen Ball abzunehmen und so.
Nee, das wird dann nicht passieren.
Ja.
Nee. Das ist ja, da kannst du dich auch gut aufs Finale einstellen, ja, weil Darmstadt und Real werden ja gleichermaßen
baugleich im BVB spielen. Baugleich. Vielleicht fragt Tuchel auch, ob er dann so, ne, das Garke gibt dann dem Vinny Junior und so. Ja, möglich.
Tuchel, was hast du gesagt?
Habe ich Tuchel gesagt? Tuchel. Ich meinte Terzic.
Terzic,
ja. Tuchel, ja, die Taktik-Genies.
Ja, ja, beide, ja. Das kannst du nochmal Nick nachfragen, ja, der wird dir das bestätigen.
Ja, genau. Gut, gehen wir rein ins letzte Spiel, über das wir sprechen wollen, wo der VfB Stuttgart noch die Chance hat, Vizemeister zu werden und damit eventuell im Supercup anzutreten. Der VfB Stuttgart empfängt Borussia Mönchengladbach. Aus den letzten 5 Heimspielen gegen Gladbach hat Stuttgart 13 von 15 möglichen Punkten geholt. Aber man muss eigentlich gar nicht in die Historie schauen, um zu sehen, dass Stuttgart hier Favorit ist, haben einen historischen Siegrekord, Clubrekord bereits aufgestellt mit 22 Siegen, könnten noch einen 23. folgen lassen. Gladbachs letzter Auswärtssieg in Stuttgart ist schon über 8 Jahre her. Das war im September 2015, gab es ein 3:1. Unter anderem hat übrigens Xhaka da ein Tor gemacht für Gladbach. Ginczek war der Torschütze für den VfB Stuttgart. Auswärts Gladbach mit 2 Siegen erst in dieser Saison. Nur Köln, die haben einmal auswärts gewonnen, und Mainz, die haben noch gar nicht auswärts gewonnen, unterbieten das. Der letzte Sieg und auch der einzige in den letzten 10 Spielen, den gab es aber zumindest auswärts. Das waren 3:1 in Wolfsburg am 28. Spieltag. Schauen wir aufs Personal. Bei den Stuttgartern Sagadu, Wagnermann, Eckloff und Nathai nicht mit dabei. Ansonsten alle Mann an Bord. Und ja, der nächste Sieg und die Vizemeisterschaft wäre möglich. Spannend das Duell Karazor gegen Mio. Wer schnappt sich den Platz neben Stiller? Zuletzt durfte Mio etwas überraschend in Augsburg beginnen. Leichte Tendenz in diesem Spiel aber Richtung Karazor, weil Hoeneß hat den Bankplatz von Karazor auch damit begründet, dass der jetzt 9 gelbe Karten hat und er will ihn beim Saisonfinale dabei haben. Ergibt dann halt weniger Sinn, wenn er dann auf der Bank sitzt. Ja, aber das ist so, ich sag mal, 60-40 für Karazor. Das ist ein relativ enges Rennen. Auf Gladbacher Seite Ranos, der Einzige, der auf jeden Fall nicht dabei ist, aber Honorar und Friedrich, die sind auch noch fraglich. Bevor wir aber weiter auf die Lage eingehen in Gladbach, erstmal Glückwunsch. Ja, mit diesem 1:1 gegen Frankfurt hat man den Klassenerhalt klar gemacht am 33. Spieltag. Ja, da ist auch Gladbach ist eine dieser Teams, die auf diese Saison schauen als eine Saison der verpassten Chancen. Ja. Also mit so wenig Punkten nach Europa, das wird es nicht so schnell vermutlich nicht nochmal geben, wäre meine Einschätzung. Ja, Wöber wäre der Ersatz für Friedrich, falls der ausfallen würde. Netz, derjenige, der für Honorar vermutlich reinkommt. Honorar hat rechts auf der Schiene gespielt. Skelly links zuletzt. Netz könnte dann links reingehen, Skelly nach rechts. Und Schwanzschara steht bereit, sollte Player vielleicht mal nicht von Anfang an spielen, ist nicht in einer guten Verfassung. Ja, das ist so die einzige von den nicht verletzten Personalien, die ein bisschen offen ist bei den Gladbachern. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Sterju beim VfB für 4,09. Er ist der günstigste Startelf-Spieler der Stuttgarter und damit ist er für mich interessant, weil ich rechne hier mit einem sehr guten Spiel des VfB. Von Gladbachern erwarte ich sehr wenig. Sie sind jetzt nicht ganz auf Augsburg-Level, aber ich würde jetzt auch nicht zwingend einen kaufen, ja, wenn ich Elvedi in meinem Team hätte, das ist der, den ich aufstellen würde. Ja, und ansonsten wirklich schwierig, ja, bei Gladbach, weil da jetzt auch der Druck vom Kessel ist. Und Stuttgart ist auf jeden Fall heiß drauf, glaube ich, diese Saison nochmal mit einem Heimsieg zu krönen am 34. Spieltag. Und ich sehe nicht so richtig, wie Gladbach sich dagegen wehren wird. Ich tippe hier auch auf ein 4:1 für den VfB. Und eine klare, ja, Sache.
Ich sehe auch nur ein Tor weniger. 3:1 für Stuttgart.
Da sind wir uns da einig. Also ich sehe mal so Darmstadt, Gladbach, Augsburg. Das sind so die Teams, um die wir den weitesten Bogen machen würden. Am letzten Spieltag, oder? Habe ich noch wen vergessen? Ja. Nee, ne? Alle anderen kannst du Argumente finden, aber das finde ich dann schon schwierig. Ja. Gut, wer weiß. Vielleicht ist Gladbach jetzt auch total spielenbefreit auf und so, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also das hätten sie auch schon vorher mal machen können. Haben wir nicht gesehen in diesem Jahr. Gut, kommen wir zur Top 3 der Woche. Die ist für euch eine Überraschung, glaube ich. Ich habe nämlich vergessen, das zu erwähnen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir schauen einfach nur auf Spieler, Punktemonster unter 6 Millionen, nur für den 34. Spieltag. Also von welchen Spielern, die noch relativ günstig sind, erwarten wir eine große Leistung am letzten Spieltag oder erhoffen sie uns zumindest. Tim, wie immer, du darfst anfangen. Wer steht da bei dir auf der Nummer 3?
Ja, da habe ich den einzigen Feldspieler stehen, der in dieser Saison jede einzelne Minute bestritten hat. Weißt du, wer es ist?
Ja, ich weiß es. Patrick Mainka ist das.
Korrekt. Ja. Das ist Patrick Mainka von Heidenheim. Kostet im Moment 3,49 Millionen, macht 3,76 Punkte pro Spiel. Darf jetzt auch ein letztes Mal im Heimspiel gegen insgesamt doch offensiv schwache Kölner verteidigen. Also für mich keine schlechten Aussichten, dass er da leichtes Spiel haben wird, auch wenn die Kölner alles versuchen werden. Jedenfalls eine Top-Saison. Den haben wir auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Erwähne ich sicherlich auch, weil er Ex-BVB-Spieler ist, immer gerne. Aber Mainka, ja, hat in dieser Saison gezeigt, dass er absolut ein guter Bundesligaspieler ist und dass er derjenige ist, der als einziger immer spielt und jede Minute spielt, ist auch immer eine Auszeichnung für einen Spieler am Ende einer Saison.
3,49 Millionen, der Marktwert, 124 Punkte schon hingelegt in dieser Saison. Das kann sich absolut sehen lassen. Ja, kann ich mitgehen. Absolut. Ich hatte ihn auch als Empfehlung für das Heidenheim-Spiel, habe ihn dann rausgenommen, weil ich gesehen habe, du. Mhm. Er kommt in der Top 3. Wobei man ja sagen muss, du hast den Namen nicht dazu geschrieben, weil du mich fragen wolltest. Also nicht, dass ihr denkt, wie, der steht im Skript und dann tut er jetzt so, als würde er so ein Quiz gespielt.
Ich wollte ja auch mal eine Quizfrage stellen. Du machst das ja auch gerne.
Tim hat ins Quiz geschrieben, einzige Feldspieler, der jede einzelne Minute bestritten hat. Aber
dann hast du es direkt gegoogelt.
Nee, habe ich nicht gegoogelt. Das kommt ja, wir hatten das ein paar Mal als Stat natürlich. Drin. Ja. So ist es. Auf meiner 3, ich hätte noch einen zweiten Bremer, eigentlich, ja, muss ich fairerweise sagen, hätte ich hier zwei Bremer drin gehabt. Romano Schmid wäre einer noch gewesen, aber das fand ich dann zu viel des Guten. 3,9 wäre sein Preis. Romano Schmid finde ich auch spannend. Wollte ich jetzt nur mal hier erwähnt haben. Ja, habe ich da nicht genommen, um nicht zwei Bremer zu nehmen. Ja, damit habe ich schon ein bisschen vorweggenommen. Aber Lovro Majer vom VfL Wolfsburg, wenn wir davon ausgehen, dass die Wolfsburger ein ganz ordentliches Spiel machen und die Mainzer auswärts eine andere Mannschaft als zu Hause, das haben wir zuletzt immer wieder mal gesehen, traue ich das Majer zu, durfte die letzten beiden Spiele beginnen. Ich glaube auch, dass er auch gegen Mainz startet, 5,32 Millionen. Hat sicher das Potenzial, gut zu punkten. Finde ich spannend.
Ja.
Keine Bank, aber auf jeden Fall, wo ich sage, okay, der kann noch mal richtig, richtig zulangen am letzten Spieltag.
Ja, apropos zulangen. Ja. Du hast eher die Offensiven genommen, ich eher die defensiven Spieler. Ich habe hier jetzt an zweiter Stelle Simakon von Leipzig stehen für 4,7. Auch gute Startelf-Chancen, zum einen, weil Raum noch angeschlagen ist, aber auch generell vielleicht jetzt nochmal ein bisschen in die Nase vorn vor Henrichs. Rose hat ihn in der Vergangenheit ja umgeschult, nicht umsonst vom Innenverteidiger zum Rechtsverteidiger, denn er ist schon sehr offensiv stark. Fällt mir immer wieder auch auf, dass er bei allen möglichen Szenen, wenn mal eine Flanke von links kommt, dann ist plötzlich Simakon rechts im Strafraum. Ist jemand, der da viel mit nach vorne antreiben kann, auch in diesem letzten Spiel der Saison. Den würde ich auch zu dem Preissegment für eine sehr gute Wahl halten.
Ja, absolut, bin ich dabei. Hat ja auch das Tor von Šeško vorbereitet. Mit genau so einer Kopfballablage. Also von daher bin ich da absolut bei dir. Ja, kann ich gut mitgehen. Meine Nummer 2, das ist Jamie Leveling. 5,64 Millionen hat sich etabliert beim VfB Stuttgart. War ja immer so ein bisschen so ein Wackelkandidat, macht das richtig gut. Und wie gesagt, ich erwarte wenig Gegenwehr vom Borussia Mönchengladbach. Leveling ist ein Comunio-Spieler, der braucht im Prinzip Torbeteiligung, damit es richtig klingelt. Und ich glaube, die Chance dafür, dass es gegen Gladbach klappt mit einer solchen, ist relativ gut. Und dann ist er mit 5,64 eben noch einer der günstigeren Stuttgarter. Aber wenn ihr in die Punktebilanz von ihm reinschaut, das ist ein Auf und Ab. Ja, ohne Torbeteiligung und mit wenig Torschussbeteiligung punktet er so um die 0 bis 1 Punkte. Also ist riskant, aber wenn ihr ein bisschen was gut machen wollt, kann durchaus sein, dass er 2 Scorer sammelt gegen Gladbach. Ja, finde ich
auf jeden Fall
eine gute Variante.
Da sage ich es auch mal wie du, kann ich auf jeden Fall gut mitgehen.
Okay, deine 1 und zweimal Abwehr, dann machen wir das Abwehrtrio, du machst eine Dreierkette, bietest du quasi auf, ne?
So ist es, ja. So ungefähr kann man das zusammenfassen. Denn ja, wir haben schon über Leverkusen gesprochen. Beginnt da die Top 11? Ich glaube ja, und in dieser Top 11 steht im Moment auch ganz klar Piero Hinkapje. 5,7 Millionen macht auch 4 Punkte pro Spiel im Schnitt. Ich denke, ja, Leverkusen hat Bock, nochmal alles dafür zu tun, diese ganze Saison ungeschlagen zu bleiben und sich auch dann eben für die Finalspiele einzuspielen. Da ist er Teil davon und ja, der ist für mich jetzt zu dem Preis ein Leverkusener Stammspieler nochmal eine gute Wahl für den letzten Spieltag.
Ja, absolut. Wobei ich halt so ein bisschen Bauchschmerzen hätte, ob er denn dann wirklich starten darf. Aber wenn du da optimistisch bist, dann vertraue ich dir jetzt mal. Ja. Das ist ja deine Werkself. Du bist ja im Einzugsgebiet.
Ja, so würde ich jetzt, ich bin jetzt ja nicht jeden Tag beim Training, aber ich würde es einfach mal davon ausgehen, dass Hinkapje spielt.
Okay. Ja, dann finde ich ihn gut und auch noch relativ günstig für einen Leverkusener. Ja. Ja. Ein Tick mehr müsst ihr hinlegen. Ja, und wenn ihr euch fragt, warum haben wir unter 6 Millionen gemacht, liegt ein bisschen an meiner Nummer 1. Nick Woltemade, 5,94 Millionen. Dreht richtig auf zum Saisonfinale, konnte man vorher nicht wissen. Ja, war keine Möglichkeit da, das vorher mal rauszufinden. Er hat jetzt seine Position gefunden. Das ist halt so ein bisschen bitter mit einem zentralen Stürmer und zwei Offensiven dahinter mit Schmid und Woltemade. Und siehe da, das funktioniert richtig gut. Ja, das ist eigentlich Woltemades beste Position. War indirekt an dem Tor in Leipzig beteiligt, hat Seiwald dazu gezwungen, mit seiner körperlichen Präsenz den Ball ins eigene Tor zu köpfen, konnte man gar nicht mehr anders machen. Aber ja, spielt befreit auf, also vielleicht auch, dass diese Wechselhängepartie ein Ende hat. Das tut ihm gut. Ich hätte jetzt gedacht, ja, vielleicht kriegt er weniger Einsatzzeit, weil ja klar ist, nächstes Jahr ist er nicht mehr da. Aber das ist eigentlich, seitdem der Wechsel feststeht, ist er nicht mehr wegzudenken. Ja, und jetzt ist es natürlich auch so, jetzt spielt die beste Elf. Weil diese kleine Chance, die man noch hat auf Platz 8, die will man nutzen. Das heißt also, Woltemade wird wieder in der Startelf stehen. Und zuletzt hat er, ist der Bann gebrochen gewesen, dass er getroffen hat gegen Gladbach. Und ich glaube, das wird ihm wieder gelingen gegen Bochum. Ja, also ist
definitiv.
Woltemade für 5,94 Millionen. Finde ich einen guten
nochmal
Preis.
Nochmal eine spannende Lösung, würde ich auch sagen.
Ja. Gut. Und damit, sonst haben wir ihn, den wir verkünden müssen.
Nee, noch eine Sache zuletzt. Jetzt gerade wieder, um nochmal aktuell kurz drüber zu sprechen, weil gerade die Meldung kam. Wir haben gestern kurz auch zu zweit drüber geredet.
Ja.
Die Bayern-Trainer-Suche.
Ja.
Jetzt gerade schreibt die Bild, nach der letzten Sitzung des Aufsichtsrats ist jetzt die Weiterbeschäftigung von Tuchel wieder ein Thema. Mhm. Es wird jetzt wieder miteinander gesprochen, ob jetzt Tuchel nicht doch bleibt.
Wer hätte bei, ja schon bei gesagt, die Bild bei der Aufsichts, also ich meine, machen die, ja. Ich finde, es wäre einfacher, wenn die einfach mit dazu holen, als dass dann irgendwer sich die Mühe geben muss, das alles noch extra an die Bild durchzustecken.
Ja. Wahrscheinlich sitzt da der Christian Falk einfach daneben. Das ist dann ist
true.
Auch, kurzer Weg, aber ja, das habe ich mir ja schon gedacht, auch letztes Wochenende, es war einfach auch skurril zu sagen, wir verabschieden jetzt alle Spieler vor dem Spiel, aber wir verabschieden den Trainer nicht, weil ist ja noch ein Spiel. Was ist das denn für eine Begründung?
Ja.
Da musste ja schon eher die dahinter stecken, dass man sich noch offen halten will, ihn doch noch weiter zu beschäftigen.
Ist halt die Frage, ob Tuchel das überhaupt machen will, ne?
Ja, also das steht hier in dem Artikel, der Bild steht zumindest, dass Tuchel auf jeden Fall dann auch verlängern möchte. Bisher hat er bis 2025, aber er möchte dann jetzt nicht Übergangslösung sein, sondern wenn, dann wird er jetzt sicherlich auch einiges fordern, um doch noch da zu bleiben. Aber mal schauen, ob das was wird oder ob er dann die nächste Absage wird, die Bayern sich einhalten.
Also ich sag mal so, die Bayern schaffen es auf jeden Fall mit ihrer Trainersuche durchaus, das Land zu unterhalten.
Das ist wahr.
In diesen manchmal nicht so einfachen Zeiten ist das ja auch was man ihnen wirklich hoch anrechnen muss. Ja? Der Entertainment-Faktor ist hoch. Ja, wunderbar. Wenn du sonst nichts zu ergänzen hast, ich glaube, wir haben auch keine großen, ich meine, es hat ja sogar eine Dachdeckerin, hat ja. Wen hat sie nochmal verkündet?
Der Neuer hat sie.
Neuer? Ich muss gleich mal, bei uns sind ja auch im Moment Dachdecker da, ich frage die gleich mal. Vielleicht haben die ja auch so einen Schindel mit irgendwem drauf.
Ja.
Ja? Das mache ich aber nach der Aufnahme. Werde ich mal hingehen. Bin gespannt, wie die mich angucken dann. Hier, wie sieht das aus? Ja? EM-Kader. Ja? Nehmt euch mal ein Beispiel an der Kollegin. Naja, gut. Ihr da draußen, ja, ich freue mich und bin auch ein bisschen bang vor diesem 34. Spieltag. Muss ich zugeben, aber es war mal wieder eine sensationelle Saison, wie ich finde, mit dem Communio-Podcast. Und es ist nicht die letzte Aufnahme vor der Sommerpause. Also wir werden nach den Relegationsspielen, werden wir noch eine Aufnahme machen. Ich muss jetzt gerade mal in den Kalender schauen, weil ich mache dann quasi jetzt die Hinweise in eigener Sache. Hätte ich durchaus auch voranstellen können, aber machen wir es doch gerade hier. Ich glaube, so Richtung 29., 30. Mai könnt ihr mit dem Saisonabschlussfolge rechnen. Da sind dann auch Tim und Nick beide zu Gast. Also sind wir zu dritt hier an dieser Stelle. Dann gehen wir erstmal in die Sommerpause. Das ist das. Dann natürlich, wer mitmachen möchte in der Podcast-Liga zur neuen Saison, da nehmen wir die Bewerbung an. Per WhatsApp-Sprachnachricht könnt ihr uns da schicken, wenn ihr mitmachen wollt. Ja, stellt euch vor, warum wollt ihr dabei sein? Und ich sage euch auch sofort die Nummer, die habe ich hier für euch bereit. Also WhatsApp-Sprachnachricht an die 0157-532-69018. Ja, und dann werden wir da wie immer Thomas Doll einfliegen. Ist er noch in Indonesien? Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Weiß ich auch nicht, nee.
Kannst du das gerade mal gucken, während ich hier noch so ein bisschen das Housekeeping mache, möchte ich das doch wissen, weil ja klassischerweise Thomas Doll immer die Mitglieder der Podcast-Liga aus dem riesigen Hut zaubert. Ja, die Namen zieht er da raus und
Er scheint noch da zu sein.
Er scheint, also ja, Grüße. Ja, haben wir schon länger nichts mehr von gehört, von ihm. Aber da könnt ihr euch also dran wenden, wenn ihr mitmachen wollt bei der Podcast-Liga. Das sind, glaube ich, so die zwei wichtigen Punkte, die ich noch ansprechen wollte. Und dann bleibt mir nur zu sagen, Wahnsinns letzten Spieltag. Ich drücke euch die Daumen, wenn ihr in eurer Communio-Liga noch um den Titel mitspielt. Dann hoffe ich, das klappt. Vielleicht ja auch mit den Empfehlungen von dieser Woche von Tim und mir. Das wäre natürlich für uns die Krönung. Tim, dir erstmal vielen Dank, aber nur für dein Erscheinen, nicht für den BVB-Auftritt.
Ja, kann ich jetzt nichts für.
Möchte ich nochmal explizit dazu sagen, weiß man nicht, ob du da nicht auch deinen Einfluss hättest geltend machen können. Tja. Ja, habe ich auch. Ich habe dich da auch nicht aufs Feld laufen sehen, um zu versuchen, die Mannschaft nochmal zu motivieren. Am Sonntag/Samstag, je nachdem, wann dieses Spiel stattgefunden hat. Ich glaube, das wissen die Dortmunder selber nicht mehr so. Bin ich nicht der Einzige.
Das kann durchaus sein.
Ja, der das nicht so mitbekommen hat.
Ich weiß ja auch nicht mehr, wo oben und unten ist.
Ne? Ja, naja, gut. Ja, also trotzdem vielen Dank, Tim.
Ja, gerne.
Ja, dann hören wir uns nicht in der nächsten Woche wieder, weil, wie gesagt, wir warten die Relegationsspiele ab, weil das dann einfach mehr Sinn ergibt für unsere Abschlussfolge, weil wir natürlich schon einen kleinen Ausblick dann auch wagen, wie es in der Sommerpause dann weitergeht. Ihr da draußen, macht's gut. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinicke und sage tschüss.
Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen.
Ich freue mich sehr.
Weg. Alle weg.
Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen.
Ein Thomas Doll? Bitte die richtigen Worte finden.
Das ist eine absolute Frechheit, ist das.
Schluss aus, Nikolaus.
Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.
Gut.